Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Christian und heute mit dabei der Thomas Hamm. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ist wirklich eine Ehre.
Thomas, du bist Geschäftsführer und Gründer von dem Permission Verlag. Ja. Was das ist, was es damit auf sich hat, darüber reden wir heute drüber. Wir wollen auch darüber reden, warum Kreativität im Allgemeinen, aber auch gerade deine ganz persönliche Kreativität in Gottes Augen mehr ist als nur ein Hobby. Weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast. Wir wollen uns darüber unterhalten, über Kreativität als Berufung und wie wir den Schöpfungsauftrag, den Gott uns ja gegeben hat, in der Alltagsmission einsetzen können. Also im Bereich Kunst, Musik, Literatur und viel, viel mehr.
Genau.
Und wir wollen auch darüber reden, was wir beachten sollen, wenn wir unsere Kreativität ja in ja ein bisschen professionelleren Rahmen irgendwie ausleben und was es heißt, ein Entrepreneur zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist ein französisches Wort.
Genau, Entrepreneur, Entrepreneurship kommt aus dem Französischen. Ist ein stehender Begriff in der Wirtschaft. Tech-Entrepreneurship kennt man.
Heißt der eigentlich übersetzt Unternehmer?
Genau, es ist, könnte man mit Unternehmer übersetzen, wird oft auch so übersetzt, hat aber die Nuance der Neugründung, des Neuschaffens. Und das klingt beim Unternehmen nicht unbedingt
gibt's mit. Gibt es keinen deutschen
Begriff. Genau, da gibt es dann keinen wirklich äquivalenten deutschen Begriff für. Und deswegen hat man sich dann entschieden, wir benutzen Entrepreneurship. Genau, und das haben wir dann auch bei Werde Kreativ so gemacht.
Cool. Ja, Thomas, ich habe hier eine kurze Vita von dir. 2020 bist du mit deiner Frau Yolanda.
Yolanda
sprichst du?
Yolanda, genau. Yolanda.
Und euren Kindern als Missionare, hast du bis dorthin in der Toskana gelebt? Warst du dort Missionar?
Genau, wir waren von 2016 bis 2020 haben wir in der Toskana gelebt, in der Nähe von Pisa. Haben dort ein Erholungs- und Gästehaus für christliche Vollzeitler mit aufgebaut. War unser Herzensprojekt für fast 10 Jahre. 2012 haben wir die Idee quasi bekommen und durften dann sehen, wie Gott eine vermeintliche Schnapsidee verwirklicht hat.
Das heißt, ihr habt es dort auch aufgebaut?
Quasi. Genau, genau. Also genau, das war das erste Mal im Rückblick, habe ich dann realisiert, ach, guck mal, eigentlich waren wir kleine Entrepreneure. Genau, haben das als Missionare aufgezogen und mit ganz, ganz, ganz großartiger Hilfe von einem starken Team. Alleine hätten wir das niemals hinbekommen. Wir fühlten uns dann irgendwann mal so, als ob wir einfach zugucken können, wie Gott Menschen zusammenbringt und die kreieren das ganze Ding. Aber es war für uns eine absolut, ja, einschneidende, lebensprägende Erfahrung dort in der Toskana und
Schön. So. Seit 2021 hast du den Verlag gegründet, Permission Verlag, und leitest auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Teil ist von dem Permission Verlag oder eine Extraorganisation für Künstler, Kreativschaffende und Unternehmen.
Ja. Vielleicht muss ich da mal kurz ausholen.
Ja.
Genau, die Idee ist nämlich wie folgt entstanden. Wir haben in der Toskana dieses alte Bauernhaus gehabt, wunderschön gelegen. Hinten Olivenhain, vorne kleiner Weinberg. Mhm. Du fühltest dich wie zu Jesu Zeiten. Du konntest wirklich, wunderschön. Brachte aber eben auch eine Menge Arbeit mit sich. Und ich bin hingegangen mit der Einstellung, als Coach und Seelsorger zu arbeiten. Und habe dann realisiert, ich bin viel mehr Hausmeister, viel mehr mit praktischen Dingen beschäftigt. Und das war bis dahin nicht wirklich so mein Schwerpunkt. Ich habe zwar eine handwerkliche Ausbildung gemacht, bin dann aber direkt nach der Ausbildung zur Bibelschule gegangen und seitdem war eigentlich immer Theologie, Gemeinde, Seelsorge, Coaching. Das waren dann so meine Themen. Und da wollte ich hin. Und als ich mich dann da wiederfand, umgeben von Schönheit und Arbeit, habe ich gedacht, ich weiß eigentlich viel zu wenig. Ich muss mich da noch weiterbilden und fing dann an, mich mit Unternehmensliteratur einzudecken. Habe viel Hörbuch hören können, weil ich draußen viel gearbeitet habe.
Das heißt, du hast dann auch im Olivenhain und im Weinberg gearbeitet?
Ja, genau.
Ach, krass.
Genau, ja, Oliven schneiden, wunderschön. Olivenernte auch jetzt immer noch ist es eine ganz besondere Erfahrung. Wir haben wirklich noch von Hand gearbeitet. Wir haben wenig mit Maschinen gemacht. Und das ist schon ein Event für sich, ein Gespräch zu führen, während man durch den Weinberg geht und die Weinreben pflegt. Das hat was. Genau, da ganz, ganz tolle Momente, die wir da erlebt haben. Und in so einem Moment, Hörbuch im Ohr, im Olivenhain unterwegs, am Schneiden, irgendwas am Machen da, ist mir dann zum ersten Mal bewusst geworden, was christliches Unternehmertum, christliches Entrepreneurship und damit auch einhergehend christliche Kreativität eigentlich bedeuten. Und das war unter anderem Jordan Rayner, Werde kreativ, da reden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber. Ein Buch, das mich wirklich beeindruckt hat und das dann dazu geführt hat, als wir 2020 unseren Dienst mit Covid, es hatte ja, mehrere Gründe, aber durch Covid wurden ein paar kleinere Probleme, würde ich sagen, irgendwie nicht mehr ganz greifbar und uns wurde geraten, geht erstmal zurück nach Deutschland, klärt die Sachen. Und dadurch, dass ich dann diese ganzen christlichen Unternehmensbücher gehört und gelesen hatte, hatte ich den Eindruck, als ob Gott mich vorbereitet hat für einen neuen Dienst. Und wir sind nach Hause gekommen, nach Deutschland zurück, 2020. Und ich habe mich hingesetzt für einige Monate und habe ganz viel geschrieben und überlegt, was kann ich, was will ich, was liebe ich, was möchte Gott, was brauchen die Menschen. Und rausgekommen ist dann eine größere Idee, wo wir gedacht haben, wir fangen mal an mit dem Verlag. Das ist dann quasi der Herzschlag von dem, was wir aufziehen. Haben ihn ganz bewusst Permission genannt. So nach Jakobus 4,15, so Gott will, werden wir leben und dies und jenes tun. Haben uns gesagt, das, was wir starten wollen, wollen wir ganz bewusst unter diese Prämisse stellen und sagen, okay, Herr, wenn du das gebrauchen willst, dann tu. Einfach auch von der Erfahrung, die wir mit Famata hatten und so. Mhm. Genau, und so bin ich dann, habe ich dann angefangen, habe den Verlag gegründet. Und jetzt nach einigen Jahren, nach 3 Jahren, haben wir dann gemerkt, es ist ein Nischenverlag, die Nische ist wirklich klein. Und davon zu leben, ist wirklich schwierig. Und musste ich realisieren, hey, wir brauchen eigentlich die Gemeinnützigkeit, wir brauchen eigentlich Spendenunterstützung, wir brauchen irgendwie Hilfe von Ehrenamt und Co., um diese tollen Inhalte wirklich rausbringen zu können. Genau, und dann, als wir das gemacht haben, haben wir gedacht, hey, eigentlich unser Anliegen ist ja, christliches Unternehmertum, christliche Kreativität zu fördern. Warum nicht die Satzung gleich in dem Zuge anpassen und zu sagen, okay, wir beantragen nicht nur die Gemeinnützigkeit für den Verlag, sondern wir firmieren um und stellen uns breiter auf. Und so ist es jetzt, dass wir die Permission GmbH sind. Und darunter haben wir dann die Verlagsarbeit mit dem Permission Verlag, Permission Audio, wo wir Hörbücher mit anderen Verlagen auch zusammen produzieren. Wir haben Jotam Verlag, ein Imprint, wo wir Belletristik rausbringen wollen, Romane und solche Sachen. Und dann haben wir halt Permission Kreativ, wo wir Workshops und praktische Sachen anbieten wollen, um Menschen, Christen zu helfen, wirklich schöne Sachen zur Ehre Gottes zu produzieren, zu genießen, zu feiern.
Ihr habt das auch auf eurer Webseite so geschrieben. Christen sollen das Leben aktiv und kreativ gestalten, entfalten und erhalten, doch dabei niemals den Schöpfer aus dem Blick verlieren.
Genau, da kommen wir ganz stark vom Schöpfungsauftrag her.
Welche Rolle spielt denn für dich selbst Kreativität, Thomas?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, die erste bewusste Konfrontation mit dem Wort Kreativität und Glaube hatte ich in meiner Jugend, wo wir irgendwie mal eine Jugendstunde, keine Ahnung, irgendwie das Thema Gott als Kreativer irgendwie hatten oder so. Und ich weiß noch, das hat mich nicht wirklich angesprochen. Ich erinnere mich heute noch dran. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat mich nicht wirklich angesprochen, außer so, ja, stimmt, die Erde ist bunt. So. und das hat dann geschlagene 20 Jahre gedauert, bis ich da im Olivenhain bei Famata realisiert habe, was das eigentlich bedeutet. Und dann zu sehen, stimmt, ich bin eigentlich so ein Tausendsasser. Ich kann vieles und nichts. ich habe viele Interessen. Keine Ahnung, ich liebe es, zwischendurch zur Gitarre zu greifen. Ich liebe es, Möbel aus Holz herzustellen, im Garten zu arbeiten. Keine Ahnung, ich liebe es, wenn eine Predigt gut formuliert ist. Ich genieße es, wenn, keine Ahnung, wenn ich ein Kunstwerk, ein Gemälde sehe, das mich einfach anspricht, ohne dass ich wirklich Ahnung davon habe. Mhm. Aber ich würde sagen, ich bin sehr empfänglich für das Schöne. So. Genau. Und, cool. Und das sind so Dinge, wo ich merke, ja, das ist meins. Und spätestens mit der Gründung von Fermata und Permission habe ich gemerkt, ich bin vielleicht auch so ein kleiner Entrepreneur, jemand, der auf unternehmerische Art und Weise irgendwie die Nöte der Welt begegnen möchte.
Mhm. Du hast ein Handwerk gelernt?
Ich bin tatsächlich Elektriker.
Elektriker?
Ja, genau.
Das ist nicht so kreativ.
Nee. Aber weißt du, was mich hat damals die Vorstellung dahin gebracht, mein Vater ist Elektriker.
Aha.
Und ich war ziemlich perspektivlos nach der 10. Ich war ein Lebemann und fürs Abi hatte ich irgendwie nicht die Muße und ich habe mehr Party im Kopf gehabt als Lernen. Und ich erinnerte mich dann daran, wie ich mit meinem Vater früher auf dem Hausdach gestanden habe und Rohr verlegt habe. Und es war Sonnenschein und es war Sommer und es war schön. Und da habe ich gedacht, ach, so schlimm kann der Job nicht sein. Und da habe ich den Elektriker gemacht.
Und warst du jemals auf dem Dach bei Sonnenschein und fürs Rohr?
Ja, durchaus. Okay. Aber wirklich, mitten in der Ausbildung habe ich schon gedacht, ich will da weg. Ich möchte eigentlich direkt zur Bibelschule. Ich möchte in die Theologie. Das Studium war mir damals irgendwie noch verwehrt wegen dem fehlenden Abitur. Aber Bibelschule war möglich. Und dann habe ich gedacht, auf dem dritten Bildungsweg, wie auch immer, kriegen wir was hin. Ja, genau. Aber so, das kam mir dann wieder zugute, als wir bei Fermata in Italien waren, wo ich gemerkt habe, ach, so ein bisschen handwerkliches Know-how ist nicht schlecht, wenn man so eine Arbeit macht. So in der Pionierphase war das schon ganz gut.
Sehr cool. Jordan Rayners Buch Werde kreativ hat dich sehr stark geprägt. Du hast es hier auch mitgebracht.
Genau.
Für euch, also falls ihr uns kennt, wir verlinken es in den Shownotes und reden jetzt auch ein bisschen drüber. Mhm. Kannst du unseren Zuhörern ein bisschen so die Erkenntnisse auch von Jordan Rayner und was du daraus so mitgenommen hast über Gott als Schöpfer und welche Bedeutung das für dich, für uns hat, mitteilen?
Ja, also was Jordan Rayner in dem Buch tut, ist, er feiert Unternehmertum, er feiert Entrepreneurship. Und das tut er, von 1. Mose her kommt. Das Buch ist in 4 Kapitel aufgeteilt. Die hat er fein gegliedert in, ich kann es mal vorlesen, also der erste Teil ist Berufung. Da geht es dann wirklich von 1. Mose her kommt, dass er sagt, Gott ist eigentlich der erste Entrepreneur. Der erste, der ein Risiko eingegangen ist, um etwas Neues zum Wohl des anderen zu schaffen. Das ist dann auch Jordan Rayners Definition von Entrepreneurship. Mhm. Also Risiko eingehen, um etwas Neues zum Wohl des Nächsten zu schaffen. Und ich finde, das ist eine schöne Definition. Mhm. Und er zeigt halt am Anfang, im ersten Teil, was das bedeutet, wie Gott als erster Entrepreneur in der Schöpfung tätig wurde. Was das dann auch mit uns macht, was wir für eine Berufung bekommen haben mit dem Schöpfungsauftrag, der ja immer noch gilt. Was vielen Christen vielleicht gar nicht bewusst ist, der wurde nie widerrufen. Wir haben einen weiteren Auftrag dazu bekommen, das ist der Missionsauftrag. Und ich denke, die beiden gehen sehr gut Hand in Hand. Genau, das Zweite ist dann, was er macht, ist, er zeigt, was es bedeutet, kreativ zu sein, also als Ebenbild Gottes, eines kreativen Gottes geschaffen zu sein. Wie lebe ich das aus? Was bedeutet das? Wie erschaffen wir? Wie sollten wir erschaffen? Was tun wir dann? Dann geht er auf Herausforderungen ein. Auch ein tolles Kapitel, ein toller Teil. Ich habe zum ersten Mal bei ihm gelesen, wie es sich anfühlen kann, wenn ein Unternehmen scheitert. Dass es wirklich ein zu Grabe tragen ist. Und er geht darauf ein, wie man mit Misserfolgen umgehen kann. Und als letztes geht er dann darauf ein, dass wir diesen großen Auftrag haben. Und da bringt er dann eben den Bogen vom Schöpfungsauftrag zum Missionsauftrag und sagt, wir sind dabei, Gott zu verherrlichen, indem wir kreativ sind. Und das sind wir so lange, bis wir eines Tages in einer neuen Erde, einem neuen Himmel, in Vollkommenheit vor Gott dienen, leben werden.
Jetzt muss ich mal nachfragen, wenn du von Schöpfungsauftrag redest und sagst, der ist ja noch nicht zurückgenommen, das heißt also, der gilt weiterhin, was meinst du dann damit? Weil Gott ist doch derjenige, der geschaffen hat. Der hat den Menschen in den Garten gesetzt und hat gesagt, bebaue und bewahre. Meinst du das Bebauen und Bewahren?
Genau. Ah, genau. Okay. Also, dass er gesagt hat, vermehrt euch, was dann eben auch bei Menschen man nennt es auch Kulturmandat, mit dem Kulturauftrag verbunden ist, dass wir nicht einfach nur uns wie die Tiere stumpf vermehren, sondern wir schaffen Lebensraum damit. Wir schaffen ein Miteinander, eine Möglichkeit miteinander zu leben, also Kultur. Wir schaffen Schönes. Wir machen die Schöpfung bewohnbar. Pflegen sie, hegen sie, haben eine Verantwortung der Schöpfung gegenüber, was viele Christen oder wie na, Christen vielleicht nicht, generell, wir Menschen haben immer Schlagseite, finde ich, bei solchen Themen. Wir können ganz, ganz schnell in die eine oder in die andere Extreme fallen, dass wir sagen, wir machen die Welt zum Götzen oder wir verachten die Welt komplett und leben eigentlich nur in geistlichen Sphären. Und ich denke, der Schöpfungsauftrag macht uns deutlich, dass wir mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Dass wir die Erde bewusst wahrnehmen sollten, pflegen sollten, hegen sollten. Gott hat eine Menge in diesem Planeten versteckt, was wir zu erforschen haben, entdecken können, nutzen können. So viele Ressourcen, die wir gebrauchen können, um wiederum, und da kommt die Ebenbildlichkeit rein, Neues zu schaffen, Neues zu kreieren. Ja. Und all das steckt eben in diesem Auftrag drin. Und den sollten wir als Christen, finde ich, als Erste, ja, wirklich ganzheitlich leben. Wir sollten diejenigen sein, die das Bewusstsein für einen guten Umgang mit der Schöpfung wachhalten. Ohne die Schöpfung zu vergöttern, sondern weil es Gottes Schöpfung ist. Ja, sie ist gefallen. Ja, wir haben Dorn und Disteln. Und trotzdem ist unsere Aufgabe, zu kultivieren, zu pflegen, anzubauen. Und das bis ans Ende der Tage. Mhm. So, genau. Von daher finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Mhm. Ich zitiere aus dem Buch, Jordan Rayner schreibt, Gott schuf eine Leinwand und lud uns dann dazu ein, sie gemeinsam mit ihm zu vervollständigen.
Genau.
Das finde ich das schön auf den Punkt gebracht, was du jetzt so erklärt hast. Ne?
Genau. Und das wird absolut wunderschön deutlich an dem Moment, wo Gott Adam sagt, ich habe alle Tiere geschaffen. Es ist alles fertig und es ist trotzdem noch nicht fertig. Die haben noch keinen Namen. Und dann beauftragt der Adam,
jetzt bist du dran,
wirklich kreativ zu werden. Ich meine, überleg dir mal, für all die Tiere Namen zu überlegen. Mit was für einer Disziplin, mit was für einer Systematik, mit was für einer Kreativität er da dran gehen musste. Um allein diese Aufgabe, die wir so leicht übersehen, so, ah, toll, er hat allen Tieren Namen gegeben. Aber was das eigentlich bedeutet, sowas mal auf die Beine zu stellen.
Muss mehr beobachten, die Tiere. Genau. Muss sich mit auseinandersetzen. So. Denkt man drüber nach und dann passt der Name gut, passt der Name gut.
Genau.
Hat er mit Gott darüber gesprochen? Was hältst du davon, wenn wir den so nennen und den so? Vielleicht?
Schöne Vorstellung, ne? Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Ja, cool. Ich denke auf jeden Fall, da steckt ganz, ganz viel drin. Wie gesagt, wir lesen an anderen Stellen, da ist das Gold gut. Also Gott versteckt irgendwie Gold im Erdboden. Und Menschen wissen das und Menschen sind darauf aus, das Gold zu suchen. Und es ist okay und das ist gut. Und so gibt es ganz viele andere Stellen, wo Gott zeigt, dass es gut ist, kreativ zu werden, die Ressourcen der Erde zu nehmen. Und wir brauchen ja allein die Stiftshütte uns anzuschauen, die ja aus so unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt wurde, geschafft wurde, geschmiedet wurde, gegossen wurde, wo wirklich Kunsthandwerk da war. Ne?
Von begnadeten Menschen
genau.
gemacht. Ne? Die wirklich erste, exzellente Handwerker waren. Das finde ich auch so interessant, wenn man das liest, auch wie das beschrieben wird. Ne?
Und das ist die erste Stelle, wo explizit gesagt wird, dass der Heilige Geist auf diese Menschen kam, um sie zu befähigen.
Ja.
Und das war dann tatsächlich für einen kreativen Auftrag.
Aber was heißt das heute, Thomas, in unserer Zeit, wenn wir den Auftrag haben, diese Leinwand zu füllen? Also wir sind jetzt nicht mehr bei Adam und Eva, wir sind jetzt ein paar tausend Jahre weiter und diese Welt ist eine gefallene Welt. Mhm. Und wir sehen überall die furchtbaren Zeichen der Sünde. Die Welt ist gezeichnet. Und ja, was heißt das da? Also ist man da nicht ignorant, wenn man sagt, nee, ich baue hier meine schöne eigene kreative Welt? Oder was heißt das für uns?
Ja.
Oder heute sehen wir auch in einer Zeit, wo man denkt irgendwie, ja, wir müssen die Welt retten, ja, so eine Technologiegläubigkeit und wir müssen irgendwie sehen, wie wir eine bessere Welt schaffen.
Ja.
Ist das damit gemeint oder was denkst du? Also wie sieht das aus?
Genau, in all diesen Fragen, finde ich, schwingt
zu viele,
schon.
Ne?
Nee, das schwingt, was für mich da mitschwingt, ist wirklich dieses Gefallene. Also wir versuchen mit allen möglichen Ersatzmitteln quasi Eden wiederherzustellen. So scheint mir das.
Aber wir lassen Gott außen vor.
Wir lassen Gott außen vor und deswegen ist dann vieles wirklich pervers. Gerade das Vertrauen mit der Industrialisierung und dem Aufkommen der Maschinen, wo man irgendwo so... Ja, die Maschinen, ich meine, es wird ja zuhauf in Filmen und so weiter, in Büchern thematisiert, dass Maschinen zu einer Art Ersatzgott werden, wo wir unser ganzes Vertrauen drauf legen und so weiter. Und wir realisieren dann irgendwann mal, wir haben so viel kaputt gemacht mit der Industrialisierung. Ich meine, die Landwirtschaft ist für mich ein großes Beispiel. Da ist so viel leichter geworden durch Maschinen. Und plötzlich haben wir aber Probleme, die wir vorher nie kannten. Dadurch, dass wir plötzlich großflächig anbauen können. Und so von daher, wir leben in einer gefallenen Welt, ja. Mhm. Wir müssen mit einer gefallenen Welt klarkommen. Und trotzdem hat Gott in seiner Gnade so viel Schönes übrig gelassen. Und wir sind immer noch aufgefordert, das Schöne zu nehmen und etwas Schönes zu machen, nicht damit ich mir meine kleine kreative Welt schaffe. Ich glaube, das ist wichtig und das ist auch so ein großer Punkt in der Kunst. Wir betreiben Kunst sehr, sehr leicht, um uns selbst zu profilieren, um selbst zu vermarkten und selbst groß zu machen.
Als Selbstverwirklichung.
Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die Kunst so banal sein kann wie nur irgendwas. Aber wenn irgendein besonderer Künstler sagt, das ist Kunst, dann ist es plötzlich was ganz Besonderes. Und so ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns, dahin zu kommen, wieder zu anerkennen, wir sind geschaffen im Ebenbild eines kreativen Gottes. Mhm. Wir sind gefallen. Und dennoch sind wir beauftragt, eben diesen Schöpfungsauftrag weiterzuführen. Und dann spätestens mit dem Evangelium können wir mit einer neuen Einstellung, mit einer neuen Identität, ich meine, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Der Vers strotzt von Kreativität, von Werken, von Schaffen. Geistlicher Natur, aber auch ganz praktischer Natur, gute Werke zu tun. Das ist unser Auftrag als Christ. Und das tun wir. Also kommen wir jetzt auch zum Thema Berufung. Keine Ahnung, ich finde von, wie heißt er denn, Henrik Biegner, der hat Berufung definiert als den Ort, wo die Not der Welt und meine persönliche Freude zusammenkommen. Das heißt, da, wo ich eine Not sehe in dieser Welt und ich habe ein Anliegen, ich habe die Gabe, ist impliziert, die Fähigkeit, da was gegen zu tun, da entsteht Berufung. Und ich denke, da sind wir Christen noch viel zu wenig sensibilisiert für. Also wir könnten sehr viel bewusster durchs Leben gehen und genau das leben. Die Nöte der Welt zu sehen, das sollten wir Christen, das tun wir Christen. Und dann kreativ zu werden, okay, wie kann ich dieser Not begegnen? Für uns war das ganz praktisch, so ich mit der Gründung für Fermata zum Beispiel in Italien, ich hab mit einem Freund zusammen studiert und wir hatten beide ein großes Herz für Mission und Theologie und wir haben uns viel unterhalten und haben dann festgestellt, wir haben gemeinsame Bekannte, die in die Mission gegangen sind und die sind zurückgekommen und wir wussten nicht so wirklich, warum sind die zurückgekommen, wo sind die denn jetzt, was machen die denn, wie auch immer. Und haben da irgendwie eine Not gesehen und haben gesagt, boah, wäre das nicht schön, wenn man diesen Menschen einen Ort schaffen könnte, wo sie aufgefangen werden, wo sie reden können, wo sie verstanden werden. Und wir haben die Not gesehen und haben dann irgendwie die Idee gehabt von einem tollen Haus irgendwo im Weinberg. Und das ist dann tatsächlich die Toskana geworden ist. Und wir hatten einen kleinen Weinberg, das ist Gnade Gottes, das ist herrlich. Aber da kam irgendwie die Not und die Schönheit zusammen. Und da haben wir was kreieren können, wo ich denke, das bereitet Gott wirklich die Ehre. Wir hatten dann in der kurzen Zeit, wo wir da waren, in den 4 Jahren, hatten wir Menschen von allen Kontinenten da. Das heißt, wir hatten irgendwie mit diesem kleinen Werk Einfluss in alle Welt. Mhm. Wir haben einer Not begegnet, haben Menschen geholfen. Und damit, finde ich, war das ja irgendwie für mich ein harmonisches, schönes Ganzes. Mhm. Wo Menschen zu uns gekommen sind und gesagt haben, das ist so schön hier. Hier ist Licht, haben Besucher gesagt. Und das ist ein Kompliment an Gott und eben auch an die Arbeit und das Zwischenmenschliche. Und das, genau, und das liebe ich. Und ich denke, da sind wir gefordert, so durch die Welt zu gehen. Mit dem, was wir können, mit dem, was wir haben, zu sagen, okay, wie kann ich jemandem eine Ermutigung sein? Wie kann ich jemandem eine Freude machen? Und wenn ich ein schönes Gemälde malen kann und irgendjemand geht in der Fußgängerzone vorbei, während ich das vielleicht male und bleibt stehen und denkt, wow, dann ist das großartig. Und wenn ich darüber hinaus dann auch erklären kann, warum ich das tue, was meine Intention ist, da bin ich doch direkt schon beim Evangelium, da bin ich bei Mission. Also da sind
und dich selber dabei nicht groß machst, sondern irgendwie auf Christus, auf Gott hinweist.
Genau, ne? Genau. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung in der Kunst. Und zwar in allen Bereichen. Sei es der Worship im Gottesdienst, sei es mein persönliches Malen, keine Ahnung, sei es, dass ich ein Unternehmer bin und ich habe ein Handwerk gegründet, was auch immer. Überall laufen wir Gefahr, uns selbst in den Vordergrund zu schieben. Uns selbst,
schauen auf die Schulter zu klopfen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ja auch schöne Vorbilder darin, wie die damit umgegangen sind. Zum Beispiel die Psalmschreiber, ne?
Ja.
Also sehr viel Kreativität, diese Lieder, diese Gedichte zu schreiben, zu vertonen und so weiter. David, aber auch andere. Sie haben natürlich auch über ihr persönliches Leid und Höhen und Tiefen, aber sie haben immer wieder, sie weisen immer wieder auf Gott hin.
Ja.
Oder wenn wir uns den Jesus selber anschauen, was würdest du sagen, was können wir von ihm lernen? Er war ja auch ein Handwerker, wie du und ich. Ich bin übrigens auch gelernter Handwerker. Ja, Tischler.
Guck mal. Ah ja, siehst du mal. Ah.
Guck mal, gar nicht. Ich habe ihm nur gerade gezeigt, dass mein kleiner Finger weg ist. Das habt ihr auch noch nicht gesehen, ne?
Ach, schön.
Schön, sagt er. Schön.
Ja, ja. Man muss für den Herrn auch Opfer bringen.
Ich bin da ganz bei dir und ich fühle das so mit, was du erzählst, weil ich wirklich auch ich bin schon kreativ, würde ich sagen. Ja. Und ich liebe das Handwerk und. Aber jetzt bin ich hier gelandet und sitze mit dir und mache Podcast.
Mega. Ja, genau, das dürfen wir. Wir dürfen uns ja auch entwickeln.
Aber schauen wir auf unseren Herrn, ne? Handwerker.
Genau. Ja, Jesus.
Und wie hat er das gelebt? Also er ist nicht irgendwie als Pharisäer oder so hier über diese Erde gegangen.
Genau. Das ist schon faszinierend, ne? Ich meine, wir erfahren relativ wenig über die Zeit Jesu, seine Kindheit, seine Jugendzeit, bis er 30 ist. Aber wir wissen, dass er Zimmermann war, so wird es oft übersetzt. Technon ist der griechische Begriff dahinter und das ist eigentlich ein Handwerker. Also der hat wohl nicht nur mit Holz gearbeitet, sondern mit Stein wahrscheinlich, mit Metall. Also er wird wirklich schöne Sachen, praktische Sachen auch, lebensrelevante Sachen gebaut haben.
Er hat das von seinem Vater gelernt.
Genau, das ist auch noch so ein
du.
Ding.
Elektriker.
So. Ja. Ich,
okay, ich aber wir waren bei Jesus.
Es ist, genau, also von daher ist er ist in den Familienbetrieb hineingeboren. Und Handwerker sind wahrscheinlich die Unternehmer der damaligen Zeit gewesen. Also von daher, wir können davon ausgehen, dass Jesus einen Handwerksbetrieb mitgearbeitet, vielleicht geleitet hat mit seinem Vater zusammen. Ja, immer wieder muss man darüber nachdenken, wie, wenn er einen Tisch gebaut hat, wie stabil wird der gewesen sein? Wie gut wird er gewesen sein? Wenn Jesus immer darauf aus war, den Willen seines Vaters zu tun, dann gilt das ja nicht nur für seine 3 Jahre des öffentlichen Wirkens, sondern es gilt ja auch für sein ganzes Leben. So von daher, Jesus muss ein Leben gelebt haben, wo er mit jedem Handschlag, mit jedem Hammerschlag seinen Vater verherrlicht hat. Von daher glaube ich, ja, Jesus war wirklich ein Kreativer, ein Handwerker, ein ganz Praktischer, und dass er ganz bewusst diese Rolle genommen hat. Ich meine, der erste Beruf ist ein Gärtner, so von daher, da ist einfach ganz viel, wie soll ich sagen, Nähe zur Erde. Also beide Hände dreckig machen. Das scheint was zutiefst Menschliches.
Was mir nur gerade so einfällt, ich meine ganz besonders bei ihm in seiner Rolle, ich meine, er war nicht nur Tischler oder Handwerker, sondern er hat Himmel und Erde gemacht. Mhm. Und dann hat er in dem gelebt, was er gemacht hat.
Ja, genau.
Mit all den Widerwärtigkeiten, die auch das mit sich bringt, in einer gefallenen Welt kreativ zu sein.
Ja.
Das war nämlich anstrengend. Mhm. Das war mit Schweiß und Mühe verbunden.
So, genau.
Mit Hunger, mit bestimmt auch mit, boah, ich muss jetzt das Ding noch fertig kriegen, aber ich kann eigentlich nicht mehr. Mhm. Oder?
Ja, mit Erschöpfung und allem.
Mit Erschöpfung.
Ja, an seine Grenzen zu kommen.
Mhm. Komm ich nur
noch gerade genau. Drauf. Aber also faszinierend. Ne? Es ist zu schade, finde ich, dass wir da so wenig drüber wissen. Warum Gott auch immer das in seiner Weisheit so offenbart hat oder auch nicht.
Ja, ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit, wo ich auch überlegt habe, was soll ich werden? Und ich wollte auf jeden Fall irgendwas Praktisches machen, bin dann letztendlich, habe den Tischlerberuf gewählt. Aber ich bin auch kreativ und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, irgendwie sowas, weil ich so malen und zeichnen, das lag mir immer sehr und hat mir sehr viel Freude gemacht, was in diese Richtung irgendwie zu studieren. So. Und dann habe ich gehört, meine Eltern und andere haben gesagt, nee, mach doch was Vernünftiges.
Ja.
Handwerk. So, das kannst du als Hobby weitermachen, aber da kannst du doch kein Geld mit verdienen. Was würdest du so jemandem sagen? Ist es richtig? Also jetzt ohne vielleicht die Meinung meiner Eltern da in Frage stellen zu wollen.
Ja.
Sie haben es ja auch nur gut gemeint. Aber ja. Thomas, die Frage ist irgendwie, ist Kreativität mehr als ein Hobby? Kann es eine Berufung sein? Wir haben gerade schon ein bisschen so angeteasert.
Ja, definitiv. Ich meine, wir leben in der Welt, in der wir leben. Und wir müssen irgendwie überleben. Und wenn Kunst eine brotlose Kunst ist, dann ist das ein Problem. So von daher, ich denke, wir haben schon die Verantwortung, spätestens auch, wenn wir Familie haben, und so unsere Familien zu versorgen. Und da müssen wir manchmal, denke ich, Wege gehen, die ja irgendwie suboptimal sind. Aber ich glaube ja, dass Kunst definitiv mehr sein kann als nur ein Hobby. Zum einen denke ich, dass Kunst und Kreativität etwas ist, was unsere ganze Identität bestimmt. Das heißt, egal wo wir hingehen, wir tragen das eigentlich mit uns. Und ich finde, das ist für uns die große Herausforderung, gerade in Zeiten wo wir alles auf Masse produzieren und alles möglichst simpel gehalten wird, um es wirklich auf Masse produzieren zu können.
Effizienzgetrieben,
genau. Da zu sagen, okay, ich bringe aber den Aspekt des Schönen mit rein, des Kreativen.
Das des manchmal auch Verschwenderischen.
Des Verschwenderischen. Ja, das ist faszinierend. dass Hiob feststellt, ich kriege die Vers nicht mehr genau drauf, aber er stellt fest, dass Gott den Regen ausschüttet auf ödes Land. Ich meine, da ist kein Mensch. Warum regnet es da? Aber Gott in seiner Gnade ist so überfließend, so üppig, dass er den Regen hinfallen lässt auf Gut und Böse und eben auch auf ödes Land.
Mhm. Bringt doch gar nichts, kannst du doch sparen.
Genau. So, und da denke ich, können wir einiges von abkupfern und sagen, okay, manchmal dürfen wir im besten Sinne verschwenderisch sein. Mhm. Wenn es zur Ehre Gottes ist, wenn es wirklich Menschen Freude macht. Ich meine, es ist mittlerweile gehen ja so Bilder viral, wo man den Kontrast sieht von, was weiß ich, einer Laterne von vor 100 Jahren und einer modernen Laterne. Wo die Laterne damals wirklich ein Kunstwerk war.
Mit den Verschnörkelungen.
Ja, genau, verschnörkelt und so weiter. Und heute haben wir so einen tristen Pfosten da.
Einfach glatt und
ja,
gerade.
Genau. Und wir haben eine Menge verloren. das realisiert man dann bei so Gegenüberstellungen, finde ich. Und genau, so das. Was ich sagen will, ist, ich glaube, Kreativität ist Berufung in dem Sinne, dass wir Kreativität mit uns tragen sollten, bewusst auch, egal wo ich tue, was ich tue, in welchem Beruf ich bin, welche Arbeit ich nachgehe. Darüber hinaus, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich möchte mich als Künstler ausbilden lassen, möchte Musiker werden, möchte, was weiß ich, als Maler irgendwas Schönes auf die Beine stellen, ist das sehr herausfordernd. Und dennoch glaube ich, mit genug Hilfe darf man das ruhig wagen. Mhm. Ich denke, wir haben vielleicht manchmal zu große Ansprüche an einem gewissen Lebensstandard. Mhm. Wenn wir aber diesen Lebensstandard etwas niedriger ansetzen, dann ist erstaunlich viel möglich mit wenig Geld. Mhm. Das ist die Erfahrung, die wir machen durften als Missionare. Mhm. Man kann sehr glücklich sein mit wenig Geld. Und so glaube ich, wenn man wirklich sagt, ich hab hier eine Begabung, ich habe hier ein Talent und ich habe ein Herz dafür und Leute reagieren auf meine Sachen und ich kann da wirklich was bewirken, dann finde ich, darf man das Risiko eingehen. Wohlwissend, dass es in die Hose gehen kann, mhm. Dass es bedeuten kann, ich muss dann nachher einen Plan B mir überlegen, vielleicht auch schon vorher. Und genau, so von daher möchte ich Leuten Mut machen, das Risiko einzugehen, und möchte irgendwie auch gerne irgendwas helfen, dass Menschen es leichter haben, dann auch wirklich erfolgreich zu sein, davon leben zu können. Und deswegen haben wir Permission auch gegründet, mit Permission Kreativ, wo wir wirklich Kunst, Entrepreneurship, also Kreativität im breitesten Sinne fördern wollen. Mhm. Menschen Mut machen wollen. Ich meine, jeder zweite Deutsche, habe ich gelesen, möchte mal ein Buch schreiben. Ich meine, Bücher sind inflationär. Das ist halt ja, so eine Sache. Das ist
wahrscheinlich irgendwo auch der Wunsch, weil man, ich meine, das ist ja zutiefst irgendwie in uns Menschen drin, dass wir irgendwie an Bedeutung haben wollen. Mhm. Und so ein Buch als Hinterlassenschaft irgendwie eine Bedeutung.
Definitiv.
Genau. Aber ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass jeder Zweite auch gut schreiben kann und dass die andere Hälfte der Menschheit die Bücher gerne lesen.
Genau. Und das muss man dann eben sich bewusst machen. Wenn ich sage, okay, ich möchte etwas hinterlassen, was vielleicht meine Kinder, meine Enkel mal lesen werden. Meine Oma hat ihre Memoiren geschrieben.
Ja.
Sie ist absolut keine Schriftstellerin. Aber sie hat was hinterlassen, ein Fenster in eine Zeit, die ich sonst nie so wahrnehmen könnte. Und das ist schon was Besonderes. Also zu schreiben ist was Schönes. Und das muss dann nicht unbedingt ein Bestseller werden. Und trotzdem, glaube ich, könnten wir viel mehr machen, wenn wir alle ja, wie soll ich sagen, von dem großen Mainstream abrücken würden und sagen würden, okay, lass uns wieder vielleicht ein bisschen lokaler denken. Lass uns viel mehr gucken, was hat der Nächste, weil Gott hat so viel Talent, so viel Potenzial reingesteckt in Menschen. Und wir übersehen das, weil wir uns blenden lassen von denen mit dem meisten Marketingbudget. Und genau, so von daher, da ein bisschen was gegenzuwirken, das wäre schön. Da wollen wir gerne als Permission irgendwie ja, helfen.
Wie hast du deine Berufung in deiner Kreativität erkannt? Also du hast Elektriker gemacht, bist dann Bibelschule, weil du wolltest irgendwas mit Theologie. Hast du als Pastor gearbeitet?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe nach der Bibelschule ein bisschen weiter studiert und in der Zeit kam dann die Idee für Fermata. Und dann war eigentlich klar, von 2012 war das, ja, gar nicht, 2011 war das, genau. Und von da an haben wir dann wirklich die Weichen gestellt und haben gesagt, okay, das ist unser Ziel. Und haben dann, genau, wir sind dann in die USA geflogen, haben da eine kurze Zeit gelebt, um zu gucken, ob wir überhaupt zu auslandstauglich sind. Ja, haben dann wirklich die nächsten fast 10 Jahre für Fermata investiert. Das war so unseres. Und genau, meine kreative Berufung, ich bin halt nicht der typische Künstler. Also mit Kreativität verbinden wir ganz schnell Kunst. Das bin ich nicht. Ich bin ein ziemlich stümperhafter Künstler. Ich bin auch ein ziemlich Unwissender. Also ich versuche mir hier und da ein bisschen was anzulesen. Ich fand Francis Schaeffer da richtig gut. Zum ersten Mal hat er mir die Welt erklärt mit seinem Buch und der Dokumentation Wie sollen wir denn leben? Wo er dann ganz nah an der Kunst zeigt, wie die Denkbewegung war von der Zeit der Antike bis in die Neuzeit und wie die Kunst das reflektiert. Faszinierend. So von daher, ich finde solche Sachen super spannend, bin da neugierig, bin trotzdem kein Experte. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie vor Chagall stehen und das jetzt gebührend interpretieren, was er da alles sagen wollte. Genau, so von daher bin ich, was das angeht, da wirklich unbedarft und nicht der große Experte, habe aber ein Herz dafür. Und ich merke halt, wenn etwas auf mich wirkt, wenn etwas schön ist, wenn es mich anspricht, wenn es mich triggert. Und das möchte ich fördern. Und das ist irgendwie so das, wo ich meinen Platz gefunden habe, denke, meinen Platz gefunden zu haben, dass da, wo ich ein Defizit sehe, eine Not sehe und ich habe die Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen, dann will ich das angehen. Und das ist dann durchaus facettenreich. Dann bin ich das eine Mal eben bei Fermata und kümmere mich darum, dass Missionare nicht ausbrennen. Und bin jetzt dabei, irgendwie eine Organisation aufzubauen, die Menschen hilft, ihre mit Kreativität und Aktivität die Welt zu verändern, weil sie das Evangelium haben und die Schönheit Christi irgendwie in ihren Taten raus möchte. Und da von daher, genau, sind wir unterschiedlich unterwegs und ich sehe da irgendwo meine Aufgabe, Leuten Mut zu machen, zu sagen, hey, ja, probier was aus.
Ich weiß nicht, wie dir das geht, du bist ja dann auch irgendwie in so einer christlichen Arbeit drin. Ich erlebe das oft hier auch von Leuten, die, wenn ich denen erzähle, dass sie in einem Missionswerk arbeiten, oh, das würde ich auch gerne. Das ist ja ganz besonders, wenn man so direkt irgendwie so einen geistlichen Dienst tun kann oder in der Gemeinde oder so vollzeitlich irgendwie zu arbeiten auf dem Missionsfeld oder sowas. Wird immer als etwas Wertvolleres oder Höheres im Sinne von Berufung und Gottes Auftrag gesehen. Das ist da irgendwie eine eigenartige Denkweise eigentlich. Ne? Ja. Also hier, Rainer schreibt auch das, Rainer schreibt das, aber er zitiert, glaube ich, Dave Gibbons. Ne? Die höchste Berufung ist nicht, ein Pastor zu sein, sondern all das zu werden, wozu Gott dich berufen hat. Nämlich eine Person, die Gott in allem verherrlicht, was sie tut.
Ja.
Wie kommt das, dass wir so denken, dass wir so, ich sag mal, das ist das, das Geistliche oder das Klerikale, das ist irgendwie näher an dem, was Gott möchte, was du mit deinem Leben als Christ machst. Und der profane Beruf, der Handwerker, der Elektriker, der Tischler oder sowas, das ist irgendwie so zweitklassig.
Faszinierend, ne? Es ging mir genau so. Als ich in Italien war und ich habe viel handwerklich gemacht und ich stand unten in meinem Schuppen, wo ich meine Werkstatt hatte, da war irgendwie jeder Hammerschlag heilig. Ich meine, ich war Missionar. Ja, weißt du? Dann ist das, jeder Handschlag ist irgendwie geadelt. Aber meine Erfahrung war dann die, als wir zurück in Deutschland waren und ich hatte den Permission Verlag als GmbH gegründet. Gewinnorientiertes Unternehmen. Ich habe noch nie so gebetet, wie in meiner neuen Rolle als Geschäftsführer dieser GmbH. Ich musste auf eine ganz andere Art und Weise Gott vertrauen lernen. Als Missionar, ja, definitiv. Wir waren spendenabhängig und alles. Wir haben viel gebetet, haben großartige Momente erlebt, wo Gott uns wirklich reich beschenkt hat, überrascht hat, gesegnet hat. Und dann als Unternehmer mich wiederzufinden, und ich bin vom Herzen Missionar, ich bin nicht der abgebrühte Unternehmer, was die Sache vielleicht erschwert. Aber mich dann in dieser Rolle trotzdem wiederzufinden und zu sehen, ah Mensch, ich habe dieses große Anliegen, aber ich kriege das irgendwie nicht so aufgezogen, dass ich davon leben kann. Und dann ins Gebet zu gehen und mit dem Herrn zu ringen und zu sagen, Herr, es kann doch nicht sein, dass wir in der Bibelschule sind und jemand sagt, ich möchte in den vollzeitlichen Dienst gehen, weil ich etwas mit Ewigkeitswert tun wollte. Und damit dann zu implizieren, dass die 99%, die nicht im vollzeitlichen christlichen Dienst sind, alle mindestens ein Drittel ihrer Zeit damit verschwenden, etwas zu tun, was keinen Ewigkeitswert hat. Ich glaube, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Sondern nein, tatsächlich, unser ganzes Leben gehört Gott. Und wenn Paulus sagt, egal ob wir essen oder trinken, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun, dann ist alles steht unter diesem heiligen Auftrag. Wir leben vor Gott, wir leben für Gott, wir haben den Nächsten zu lieben und das tun wir in ganz profanen Momenten. Ich sehe mich nach so einer Gebetszeit mit dem Verlag. Es war irgendwie echt schwierig. Ich hatte ein Buchprojekt und es fehlte das Geld, um es rauszubringen. Ich war echt am Ring. Und dann telefoniere ich mit einem Bruder. Und er sagt, hey Thomas, ich gebe dir irgendwie ein Darlehen. Oder gar nicht. Irgendwie einen Deal haben wir gestrickt. Und plötzlich war ich liquide. Ich bin tanzend durch die Wohnung gesprungen. Ich hab mich so gefreut, weil Gott mir Gnade gegeben hat durch einen Bruder, der irgendwie meine Not gesehen hat, der das Anliegen teilt und der sagt, okay, was können wir machen, dass du wieder liquide wirst? Und das sind so Momente, wo ich denke, das ist genauso heilig, wie wenn ich in Italien als Missionar bin und wir haben die Gebetserhörung, dass jemand uns eine finanzielle Not abnimmt. Und da ist kein Unterschied. Wir sehen das gerne irgendwie so, weil der Pastor, der Missionar viel mehr Zeit hat zum Bibellesen, zum Studieren, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, Predigten auszuarbeiten, was auch immer.
Ja, so das direkte Ding irgendwie,
genau.
Ne, meinen wir. Genau. Aber eigentlich geht es darum, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dass wir alles, was wir tun, in Exzellenz tun, ja, weil wir es für unseren Herrn und Gott tun.
Genau.
Also in dem Sinne, dass wir ihm dienen, auch wenn wir vielleicht einem Arbeitgeber, der selber Multimillionär ist oder was und schon so viele Firmen hat, ne, dienen, weiß ich diene einem Höheren,
ja,
der über allem steht. Und
so
und er sieht auch mein kleinen Zeugs, was ich hier mache. Ja. Und ich will es so gut machen, wie ich kann,
genau,
weil ich weiß, ich tue es für ihn.
Ja, und dann kann ich selbst am Band stehen bei einer stupiden Arbeit und kann das zur Ehre Gottes tun.
Aber es ist schwerer, oder? Es ist schwerer, als wenn ich jetzt so wenn es mir liegt, irgendwie Menschen das Evangelium zu bringen oder in der Seelsorge oder, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, aber irgendwo, wo du direkt da irgendwie dran bist.
Ja, es ist halt offensichtlich, dass du Gott dienst. Wenn du irgendwo am Band stehst oder irgendwo in deiner Firma unterwegs bist, ist das nicht offensichtlich.
Ja.
Und genau, von daher ist das eine besondere Schwere. Und ich finde es, ich habe letztens noch, habe ich einen tollen Spruch gelesen. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, wie der ging. Ich kriege den mal ganz auf die Reihe. Aber da hat ein Autor sich gewundert, wie es kommt, dass nicht alle Leute, die in den normalen Job gehen, vorher zur Bibelschule gehen. Weil die Leute, die in den normalen Job gehen, die stehen mit beiden Beinen in der Welt. Die sind konfrontiert mit andersdenkenden Menschen. Die leben ein Stück weit außerhalb ihrer Bubble. Und die müssen dort ihren Glauben leben. Also das sind diejenigen, die wirklich gefordert sind. Der Pastor, der ist vielleicht ganz schnell versucht, seine Schäfchen nach seinem, ich weiß auch nicht, nach seinem Geschmäckle irgendwie zu lehren und zu machen. Und der ist nicht wirklich herausgefordert, über die Klippe zu gehen oder in die Extrem zu gehen oder sich mit Kontroversen so auseinanderzusetzen, weil er irgendwie seine Bubble hat. Während der Arbeiter, der muss sich mit allen möglichen Themen auseinandersetzen, wenn er denn halbwegs kommunikativ ist. So, von daher sind eigentlich die Otto Normalos, ich mag das eigentlich gar nicht so sagen, aber diese 99%, die ihren Lebensunterhalt mit normaler Arbeit
verdienen,
genau, die müssten doch eigentlich diejenigen sein, die am meisten theologische Ausbildung kriegen, damit sie ihren Glauben dort leben können.
Das muss der Pastor dann machen.
Ja, wirklich. Sollte er. Und der Pastor musste dafür aber eigentlich auch dann eine Ahnung haben, was da draußen abgeht, wie sich das anfühlt. Und da finde ich, da merkt man auch wieder, dass wir eine gefallene Welt sind. Es ist irgendwie alles immer unvollkommen. Da braucht es ganz viel Gnade. Aber ja, ich würde auch absolut zustimmen für einen Arbeiter. Es ist manchmal sehr viel schwieriger, im Bewusstsein vor Gott zu leben.
Andererseits kann unsere Kreativität Gott Ehre bringen und wir an seinem Reich mitbauen, ohne dass wir ganz bewusst unsere Kreativität jetzt evangelistisch einsetzen.
Ja.
War das jetzt verständlich?
Formulier es nochmal neu.
Also kann unsere Kreativität Gott Ehre bringen?
Ja.
Wenn wir sie nicht bewusst evangelistisch einsetzen.
Ja, genau. Also das ist ja das, wo Luther schon gesagt hat. Ein guter Schuhmacher ist nicht derjenige, der überall irgendwie ein Kreuz mit draufpackt auf jeden Schuh, sondern derjenige, der gute Schuhe macht. Und ich denke, das stimmt. Wir Christen sollten dafür berühmt sein, dass wir Produkte mit Exzellenz herstellen. Dass wir uns wirklich Mühe geben. Dass wir diejenigen sind, die die zusätzliche Meile gehen, auch im Produzieren von Waren. Dass wir diejenigen sind, die nicht gewinnmaximiert denken, sondern die sagen, okay, wir führen unser Leben von Liebe motiviert. Das gibt ein ganz anderes Setting. Und,
aber denkst du, dass kommst du mit weit in einer relativ harten Wirtschaft?
Also, ich finde es erstaunlich. Ich finde es erstaunlich. Ja, es ist schon schwierig, aber trotzdem gibt es säkulare Bestseller, Bücher, die von einem Christen geschrieben werden hätten sein können, wo es darum geht, wirklich liebe deinen Nächsten, frag darum, was braucht mein Nächster? Was will mein Nächster, was tut meinem Nächsten gut? Und das dann als Erfolgskonzept verkaufen. So von daher, da ist was Wahres dran. Wenn wir jetzt aber Liebe als, gedankenlose Verschwendung, blöd formuliert, aber einfach nur als ich gebe weg, bis ich nichts mehr habe, definieren, dann ist es schwer. Aber Wayne Grudem zum Beispiel in seinem Buch Business zur Ehre Gottes, das haben wir auch verlegt, war auch eines der Bücher, die mich zur Verlagsarbeit gebracht haben. Der sagt zum Beispiel, er ist überzeugt davon, dass wir den Hunger in der Welt gar nicht so sehr damit bekämpfen können, indem wir jetzt große Spenden geben dahin, sondern vielmehr, dass wir den Leuten beibringen, zu arbeiten, zu wirtschaften, kreativ zu werden, unternehmerisch zu werden, sich selbst zu versorgen. So von daher, genau, also das ist ein großes Gebiet. Und um zurück auf die Frage zu kommen, ja, ich glaube, es muss nicht immer alles evangelistisch sein. Es muss nicht immer, ich weiß auch nicht, bei den Amis ist es ja vielleicht noch viel mehr als bei uns, irgendwie immer ein Bibelvers irgendwo mit draufgedruckt sein oder so. Vor allen Dingen, wenn sich's dann nicht deckt mit dem, was man lebt.
Ja.
Wenn
ist es peinlich.
Genau, dann ist es ja im schlimmsten Falle schädlich für das Christentum, weil Leute sich da irgendwie Bibelverse draufdrücken und keine Ahnung. Er hat hier ein Beispiel zum Beispiel von einer Modefirma in dem Buch, wo er sagt, die machen nicht unbedingt die moralisch ansprechendste Kleidung. Drucken aber überall Bibelverse drauf. Und dann laufen die Teenager rum wie Freiwild, aber ein Bibelvers ist drauf. Und ob das dann wirklich kongruent ist und das authentisch ist, ist dann ja in Frage gestellt. Ne? Aber wie gesagt, es braucht beides. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen in der reformierten Theologie diesen Begriff der allgemeinen Gnade, wo ja ganz bewusst gesagt wird, Gott lässt die Sonne aufgehen, den Regen sendet er über Gut und Böse. Mhm. Und so sollte das auch mit unseren guten Werken sein, mit unseren schönen Werken. Wir können Schönheit in die Welt bringen. Und ich erinnere mich, da gibt es eine Organisation zum Beispiel, da fahren Leute in die Krisengebiete, in die Kriegsgebiete unserer Welt mit Kunstprojekten. Und man könnte denken, ganz ehrlich, die Leute brauchen noch was anderes. Mhm. Aber was sie dort erleben, ist, dass sie zutiefst traumatisierte Kinder haben, die dann das, was sie erlebt haben, vielleicht gar nicht in Worte fassen können, aufmalen. Erschreckende Bilder. Aber dadurch, dass sie das aufmalen, fangen sie an zu verarbeiten. Mhm. Und wenn dann mit ihnen geredet wird und so weiter, dann sieht man anhand ihrer Bilder, die sie malen, die Veränderung, die in ihrem Inneren auch vorgeht. Und das, finde ich, ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir wirklich Schönes und Gutes bewirken können. Durch Kunst, durch Kreativität, wo nicht explizit überall sofort das Evangelium draufsteht. Mhm. Wir können das sehr gut nutzen, denke ich, als Plattform, als Hingucker. Ich habe vorhin schon irgendwie angesprochen, wenn jemand jetzt, Straßeneinsatz macht zum Beispiel und er malt was in einer Einkaufspassage, was auch immer, und Leute bleiben stehen, weil sie angesprochen sind von der Schönheit, was er da produziert. Ich meine, dann hat er doch eine gute Möglichkeit, mit seinem Publikum zu kommunizieren. Und das muss nicht aufgesetzt sein, das kann natürlich sein. Das muss nicht immer gleich mit der Tür ins Haus, sondern
ja. Braucht es wahrscheinlich auch eine gewisse Balance. Wie findet man die? Also zwischen dem kreativen Schaffen und der Verantwortung, auch biblisch fundiert zu sein.
Es braucht beides. Mhm. Genau, es gibt, wo fange ich denn an? Also ich glaube, wenn wir gute Kunst machen wollen, brauchen wir eine gute Theologie.
Das musst du erklären.
Ja. Also ich denke, Gott ist das ultimative Schöne. Man könnte sagen, er ist schrecklich schön. Und sich mit ihm zu beschäftigen, das färbt ab. Mhm. Ich meine, wir haben so eindrückliche Beispiele wie Mose, der sein Gesicht verdecken muss, nachdem er in der Gegenwart Gottes ist. Und ich denke, wir Christen, wenn wir, je mehr wir von Gott erkennen, von seiner Schönheit erkennen, von seiner Gnade erkennen, je mehr wir erkennen, wer wir sind, wie katastrophal wir sind, wie sündig wir sind, wie tief gefallen wir sind und wir diese beiden Facetten irgendwie sehen. Zum einen unsere Verdorbenheit und dann die Herrlichkeit Christi, Gottes, und dann Christus dazwischen, der das Kreuz auf sich nimmt, um diese beiden Dinge trotzdem zu vereinen. Also den rottigen Mensch und den herrlichen Gott.
Zu überbrücken, indem er was Neues schafft.
Indem er, ja, auch ja. das wieder, ne? Eine neue Schöpfung. Genau.
Ja.
So, wenn wir das haben, wenn wir das, je mehr wir das erkennen, desto mehr sind wir fähig, Schönheit zu schaffen. Und zwar vor dem Hintergrund, dem schwarzen Hintergrund unserer Natur. Wir wissen um eine gefallene Welt. Mhm. Wir haben die Realität vor Augen. Und vor diesem schwarzen Hintergrund können wir in den schönsten Farben von dem schönsten Herrn auf Erden reden, weil Christus das möglich macht. So, von daher denke ich, wenn jemand Schönheit produzieren sollte, dann sollten wir Christen das doch sein.
Mhm.
Wenn aber Gott klein ist, wenn wir Gott nicht kennen, dann werden wir auch schöne Sachen machen. Aber wir werden sie tun, um Menschen zu beeindrucken. Wir werden sie tun, um uns selbst groß zu machen. Mhm. Und all das kann schön sein nach außen, aber das Herz ist halt nicht da.
Mhm.
Und ich finde, gerade wir Christen sind darauf aus, mit richtigen Motiven durchs Leben zu gehen. Und da, denke ich, könnten wir Christen noch sehr, sehr viel mehr machen. Da haben wir noch sehr viel Entwicklungspotenzial.
Mhm.
Genau, deswegen Theologie zu studieren und dann Lieder zu schreiben. Ich meine, das sind die Psalmen, ne?
Ja.
Die wunderschönste Gotteserkenntnis, die härteste Selbsterkenntnis in den Psalmen drin, in Kunstform gegossen, sodass wir über die Jahrtausende hinweg das genießen können, uns darin wiederfinden können, Gott die Ehre geben können. Das ist faszinierend.
Also du sagst, wir brauchen die richtige Theologie, beziehungsweise sollten da einfach uns danach ausstrecken, Gott mehr und besser kennenzulernen, denn das wird unser Bild von ihm und von uns selbst, nämlich von seinem Bild über uns, so prägen, dass wir auch fähig sind, etwas Kreatives zu schaffen, was Gott ehrt und nicht mich.
Genau, genau. Luther hat ja davon gesprochen, dass der Mensch in sich selbst verkrümmt ist. Also er konzentriert sich nur auf sich. Und Gott kommt dann daher und hebt ihn quasi am Kinn und sagt, hey, hier bin ich. Und er macht den Menschen frei, Gott zu dienen und dem Nächsten.
Schön.
Und ich denke, das sollte doch Kreativität dann tun. Also wir sollten gucken, wie kann ich Gott verherrlichen, wie kann ich meinem Nächsten dienen, weil ich frei gemacht worden bin.
Von mir selbst.
Und dann,
auf
genau,
mich selbst
und dann fange ich an, wirklich kreativ zu werden.
Mhm.
Mit dem Wunsch eben, dem Nächsten und Gott Ehre zu geben.
Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, wie kann Kunst, Kreativität, Christen allgemein, also nicht nur jetzt Kreativschaffende, in der Evangelisation helfen, die vielleicht eher so introvertiert sind, die irgendwie Mühe haben, sich auszudrücken. Gerade jetzt mal, wenn wir von Kreativität sprechen, sprechen wir nicht nur von Künstlern, ja, sondern überhaupt etwas zu schaffen. Viele haben, oder manche gibt es dann, die haben Mühe, sich irgendwie nach außen hin mitzuteilen, sind eher introvertiert und so weiter. Also vielleicht nicht so leicht, irgendwie mit dem Nächsten ins Gespräch zu kommen.
Wie Kunst da helfen kann oder generell Kreativität.
Ja, genau.
Ja. Ich meine, je nachdem, wo jemand seine Gaben und Fähigkeiten hat.
Mhm.
Ich glaube, das Evangelium muss kommuniziert werden. So von daher.
Glaube kommt aus der Predigt, ne? Also das Evangelium muss auch gepredigt werden.
So, genau. Das heißt, wir müssen an irgendeinem Punkt müssen wir unseren Mund auftun. Also von daher, wenn ich introvertiert bin und ich mache das nicht natürlich und gerne, frei und offen, dann kann, denke ich, Kreativität ein Mittel sein, mit dem ich wie das Licht die Motten anlockt. Ich meine Liebe zum Nächsten darin zum Ausdruck bringe, indem ich verantwortungsvoll, kreativ, wirklich mit dem Nächsten im Blick habend arbeite, meinen Job, vielleicht auch einen kleinen Job tue, indem ich einfach nach Exzellenz strebe bei dem, was ich tue Und dann kann es durchaus sein, dass irgendwann mal Leute anfangen zu fragen, ey, sag mal, wieso ist deine Arbeit immer anders? Warum bist du derjenige, der die Extrameile geht? Warum? Mhm. Keine Ahnung. Und da hat man dann doch auch als Introvertive die Chance, das Evangelium zu kommunizieren. Mhm. Oder eben einzuladen oder sonst eben auf jemand anderen zu verweisen. Es reicht ja oft, ein Buch mitzugeben oder mit jemandem die Bibel zu lesen oder einfach ganz unspektakuläre Sachen zu machen. Mhm. Genau, so von daher denke ich, kann das Bewusstsein für die Ebenbildlichkeit Gottes in dem, was ich tue, helfen, Menschen anzuziehen, die ich dann entweder selber belehre, das Evangelium verkünde oder ich nehme sie mit irgendwo hin und lasse das andere tun.
Genau, ja. Oder kann ja auch um so einen Aaron bitten zum Beispiel. Ne? Wenn ein Mose, der sagt, ich kann nicht reden oder sowas, Gott hat dem Aaron gesagt, wenn man sowas auch im Team machen kann, auch zusammen machen kann. Ne? Das ist auch irgendwie, das würde mich auch mal interessieren, wie du darüber denkst. Also gerade jetzt so kreativ schaffende Künstler oder sowas sind oft irgendwie in Szenen unterwegs. Was würdest du da jemanden raten? Also ich meine, ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, als Christ in so einer Kunstszene. Ist bestimmt aber auch herausfordernd, weil gerade in unserer Zeit, wahrscheinlich war es schon immer so, ist Menschen, die sich in den Vordergrund stellen und ihre manchmal auch sehr kranke Kunst irgendwie, das sieht ja oft auch, also ich habe schon mal Einblick gehabt in so eine Szene, ne? Gerade von Filmemachern und so weiter, weil ich auch in diesem Bereich unterwegs war und bin. Das ist schon Schauspiel und sowas, das ist einfach echt zum Teil auch krank.
Ja, ja. Ich habe letztens mit einem Typen telefoniert, der irgendwie über unsere Arbeit gestolpert ist und mich anrief und einfach mal reden wollte. Und genau, und der erzählte mir dann auch, er hat Film studiert. Und für ihn als Christ war das richtig schwer. Weil ich meine, Kunst und Film lebt von den Extremen. Ja. Also was heißt, lebt davon? Es wird gepusht, man will es.
Provozieren
die Extreme. Und dann leben wir in einer so sexualisierten Welt, wo Nacktheit und all das einfach schon, das ist normal, dass man es fordert. Und das ist, glaube ich, schon echt schwer. Von daher, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich eben selbst nicht unbedingt der Künstler bin. Ich bin jetzt nicht unbedingt in diesen Szenen zusammen.
Okay,
das Einzige, was ich habe, ist einzelne Kontakte von Künstlern. Und ich habe zum Beispiel einen guten Freund aus meiner Schulzeit noch, der eine Art von Kunst macht, wo ich als Christ immer dachte, boah, ich weiß nicht, ob das noch so richtig ist. Ob man das noch darf. Düster.
Als Christ.
Ja. Und habe ihn aber irgendwie immer stehen lassen, keine Ahnung. Und,
Bruder, was ist los mit deiner Seele?
Ja, genau. Und dann aber zu erleben, dass er plötzlich einen geistlichen Aufbruch hat, anfängt, theologische Literatur zu lesen, zu fragen, ey, was mache ich hier eigentlich? Und dann einen zweiten Kanal aufmacht, wo er sagt, ich möchte irgendwie, ich sag mal, sakrale Kunst machen. Also Kunst, die irgendwie die Schönheit Christi widerspiegelt. Und das ist, finde ich, dann faszinierend. Und er hat er hält nicht hinterm Berg, dass er Christ ist, auch in der anderen Szene, wo er unterwegs ist. Ich glaube, die Leute wissen, dass er Christ ist. Wie sie das zusammenkriegen, weiß ich nicht. Aber was wir mit Permission gerne erreichen wollen, ist, wir haben beim Jotam haben wir angefangen, die Wingfeather Saga herauszubringen.
Das ist was für ein Ding?
Die Wingfeather Saga. Mhm. Das ist ein Fantasy-Roman für Kinder, Jugendliche. Und ist ein Riesending in den USA. Könnte noch viel, viel mehr hier in Deutschland gelesen werden. genau.
Also okay. Ist,
kann ich sagen. Es ist Fantasy. Genau. Und der Autor ist der Andrew Peterson. Andrew Peterson ist Musiker, begnadeter Musiker, tolle Lieder geschrieben. Das eine oder andere gibt es auch, singen wir auch im Deutschen. Und er hat eben auch diese Bücher geschrieben, unter anderem. Und er hat dann immer festgestellt, die beste Kunst produziere ich in Gemeinschaft. Und der hat dann so eine Community gestartet, geschaffen, The Rabbit Room heißen die, und wo dann viele Künstler zusammen ja, Gemeinschaft erleben, gemeinsam was schaffen, Christus im Zentrum haben, und sie kommen aus unterschiedlichen Denominationen, haben aber Christus im Zentrum, und um ihn herum schaffen sie dann alles Mögliche an Literatur, Kunst, Musik. Und das finde ich faszinierend. Und etwas in die Richtung würden wir so gerne mit Permission aufbauen hier in Deutschland, wo wir sagen, hey Leute, wenn wir Christus im Zentrum haben, wir wollen ihn groß machen und wir wollen das Evangelium mit dem, was wir sind und haben, rausbringen in diese Welt, lass uns das irgendwie in Gemeinschaft tun. Und da Plattformen zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, Ressourcen zu schaffen, die ganz explizit darum gehen, okay, wie kriege ich Kirche und Kunst zusammen? Das ist so unser Anliegen. Deswegen haben wir Permission mit dem Permission Verlag und der Verlagsarbeit auf dem einen und jetzt als nächstes dann die Bildungsarbeit mit Permission Kreativität, also Permission Kreativ, wo wir dann ganz bewusst Workshops, Veranstaltungen und sowas alles planen wollen, um da wirklich Community zu schaffen, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, gemeinsam. Zu ringen und zu schaffen. Ne?
Gibt es eigentlich neben dem, was ihr dort selber gerade am Aufbauen seid und schafft, also Permission Kreativ und so weiter, gibt es Organisationen, Initiativen, Ministries oder sowas, die du kennst, die du empfehlen kannst, auch gerade Kreativschaffenden, und zu sagen, wie kann ich das verbinden, das Kreativschaffende auch mit dem Alltagsmissionarischen?
Boah, da muss ich dir gestehen, mir fällt im Deutschen gar nichts so richtig ein. OM, die Mission, die haben eine Kreativarbeit, auch eine gut laufende meines Erachtens, so viel ich weiß. Ich habe sie vor allen Dingen in Italien erlebt, was ich echt irgendwie auch schon gefeiert haben. Die haben dann zum Beispiel Open Mics veranstaltet in Cafés, wo sie dann einfach als OM-Missionare oder Leute aus Gemeinde haben sich zusammengetan, haben dann zusammengesungen, Musik gemacht. Der eine hat ein Zeugnis erzählt und so. Also ganz, ganz entspannt und so das Café gefüllt haben, was eine schöne Sache war. Und genau, so von daher OM, weiß ich, die machen eine Arbeit in die Richtung. Es gibt hier und da kleinere Initiativen, aber mir ist gerade nicht bewusst irgendwie, dass es da irgendwo eine größere Organisation gibt. Aber da bin ich, wie gesagt, wir gehen da ganz unbedarft dran.
Okay.
Und haben einfach für uns lokal in erster Linie irgendwo den Manko gesehen. Merken jetzt aber auch gerade bei uns, ich komme aus dem Lipper Raum, und wir haben bei uns jetzt einiges an Bewegung. Da haben wir jetzt in Detmold einen begnadeter Schauspieler. Jetzt weiß ich, ja, ich war, seine Nationalität ist mir gerade entfallen. Bevor ich hier was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Jedenfalls in seinem Heimatland, schon wirklich eine kleine Prominenz. Und er ist zum Glauben gekommen. Wohnt jetzt bei uns in Lippe und macht Theaterarbeit, mietet sich in Detmold in den öffentlichen Räumen ein und führt dann christliche Theaterstücke auf und das Haus ist voll. So von daher, da gibt es so ein paar Aufbrüche. Bei uns in Schlangen gibt es noch eine Arbeit, die machen auch so Kreativförderung, haben jetzt eine Konferenz veranstaltet, wo sie Influencer und Kreativschaffende zusammengebracht haben. Also es gibt hier und da, gibt es glaube ich lokal so kleine Bewegungen. Cool. Und da reihen wir uns gerne mit ein.
Wenn dir noch was einfällt, wir können es auf jeden Fall für euch noch in die Shownotes reinpacken und in den Kommentaren, dann könnt ihr das auf jeden Fall nachschauen.
Ja. Genau.
Würdest du jemanden oder was würdest du jemanden raten, der sagt, ja, ich möchte gerne irgendwie meine Kreativität als Kreativschaffender für Gott einsetzen, weiß aber nicht, wie ich da anfangen soll? Soll ich anrufen? Nein.
Wählen Sie jetzt. Ja, handeln statt hampeln. Nein. Wie er anfangen soll. Also ich glaube, wir haben jetzt mit Social Media und Co. eine Möglichkeit, Reichweite zu bekommen. wo, glaube ich, jeder mit den einfachsten Mitteln eigentlich seine Kunst präsentieren kann. Mhm. Ich glaube, es ist für viele, ist das eine Hürde, für mich auch. So von daher, ich glaube, man kann schon viel mit ein bisschen Eigeninitiative machen, wenn man über seinen Schatten springt.
Wenn man nicht so unbedingt so expressiv ist, dann fällt einem das schwerer.
Ja, ist so, genau. Mhm. Und trotzdem ist das eine gute Möglichkeit. Und ansonsten Kontakt suchen. Ich weiß, in Gemeinden ist das oft gar nicht so schwierig. Gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht.
Ja.
Weil es doch in vielen Gemeinden eben eine Diskrepanz gibt. Und ich habe mich mit einigen ältesten Pastoren unterhalten und war erschreckt darüber, dass mir nicht nur einer gesagt hat, als wir über Kreativschaffende geredet haben, ja, so einen haben wir auch in der Gemeinde, ich kann mit dem irgendwie nichts anfangen. Mhm. So von daher, diese Menschen haben, glaube ich, keinen leichten Stand in der Gemeinde. Sehen die Welt mit anderen Augen, haben eine eigene Perspektive, haben eine ganz eigene Art irgendwo oder einen eigenen Wunsch, ihren Glauben auszudrücken. Und wenn dann in der Gemeinde keine Möglichkeit ist, außer vielleicht die Weihnachtsdeko zu gestalten oder wenn du ein Instrument spielen kannst, darfst du Musik mitmachen, dann ist das schwierig. Aber da möchte ich Mut machen, wirklich zu sagen, hört euch um. Es gibt garantiert noch den einen oder anderen, vielleicht nicht in der eigenen Gemeinde, dann vielleicht in der Nachbargemeinde oder guckt auf Social Media, sucht, ob es da was gibt. Und dann vernetzwerkt euch, stärkt euch gegenseitig, haltet Christus hoch, haltet euch vor Augen, für wen ihr das tut. Und dann wirklich mutig sein, dranbleiben. Ich glaube, ausharren ist ein Begriff, den man braucht. Denn vieles an der Kunst ist ja dann auch irgendwie in einem gewissen Sinne, wie soll ich sagen, prophetisch. Ich habe mich gestern unterhalten, da sagte der eine, das ist prophetisch im Sinne von, dass das für den Augenblick vielleicht gar nicht realisiert wird, was der Künstler da sieht.
Mhm.
Und in 100 Jahren, aber wenn der Künstler vielleicht schon tot ist, sagt man, ach, hätten wir das damals mal erkannt.
Mhm.
Und so von daher, glaube ich, haben Künstler da eine ganz eigene Aufgabe auch, unsere gegenwärtige Kultur zu reflektieren und den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, hey Leute, so sieht's aus.
Mhm.
Und das auf eine schöne Art und Weise rauszubringen, ich glaube, da das ist eine ganz besondere Aufgabe und schöne Aufgabe.
Ja, was denkst du, wie kann man da am besten mit Zweifeln umgehen? Ganz besonders dann, wenn man irgendwie merkt, das wird nicht verstanden, was ich mache, ja. Oder wenn man sogar an seinen eigenen Fähigkeiten zweifelt, ja. Wenn man nicht so verstanden wird. Oder wenn man vielleicht auch eher so zum Perfektionismus neigt und sagt, ja, das ist auch eh nicht gut. Dann darüber auch anfängt, irgendwie an der eigenen Berufung zu zweifeln. Ne? Mhm. Also so eine zweifelnde Künstlerseele hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich kann mich sehr gut damit identifizieren. warte mal, ich helfe mir nochmal,
Frage ist so grundsätzlich, wie geht man damit um? Was würdest du jemandem raten, der irgendwie merkt, das kommt nicht an, was ich mache?
Ja,
das ist irgendwie, es wird nicht verstanden oder ich habe Zweifel an meinen eigenen Fähigkeiten, ich neige zum Perfektionismus und dann stelle ich irgendwie so meine ganze Berufung in Frage.
Ja.
So das stehende Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten, weißt du?
Ich glaube, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, so ist meine, ich rede jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Erfahrung, mit der Arbeit von Famata, Gott hat uns das aufs Herz gelegt und wir sind damit dann mit der Idee hausieren gegangen. Und wir sind auf nicht sehr viel offene Türen gestoßen. Und wir brauchten wirklich eine lange Zeit. Wir haben 4 Jahre Vorbereitungszeit gehabt, um unsere Gemeinde und Freundeskreis aufzubauen, zu überzeugen, dass das, was wir da tun wollen, eine lohnenswerte Sache ist. Es hat uns viel gekostet. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich im Gespräch mit jemandem war und der dann gefragt hat, ey, warum macht ihr das eigentlich? Warum tut ihr euch das an? Macht das Sinn? Dann war das uns wie, wer sagt das, Jeremia, ne? Das brannte mir in den Knochen. Ich konnte nicht anders. Mhm. Und ich glaube, wenn man so eine Berufung hat und man hat realisiert, da ist wirklich eine Not und ich kann was dagegen tun und ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass ich das tue, dann kostet das viel. Und manchmal Jahre. Mhm. In unserem Fall wirklich. Aber wenn wir dranbleiben, wenn wir ausharren, dann erleben wir wirklich Großartiges. Und als dann irgendwann mal, ich sag mal, dieser Knoten geplatzt ist, also teilweise hatten wir das Gefühl, jetzt sitzen wir vorm D-Zug, wir wissen gar nicht mehr wohin, das ging zu schnell. Mhm. Also wir kennen beide Extreme. Zum einen dieses auf der Stelle treten und es tut sich einfach gar nichts. Und dann aber dieses Bam, volle Power so raus.
Schon fast zu
genau. Und ich glaube, wir müssen mit beidem klarkommen. Mhm. Und wenn ich da eine Berufung habe, dann möchte ich Mut machen, dran zu bleiben. Die Frage ist ja, was möchte ich erreichen? Wenn mein Ziel damit ist, Ruhm und Ehre zu bekommen, dann darf ich durchaus mal meine Motive nochmal hinterfragen. Mhm. Wenn ich aber wirklich eine Not begegnen will oder irgendwas Schönes schaffen will für andere und so weiter, dann kann ich das doch tun, auch wenn es keine große Reichweite hat. Mhm. Ich glaube, da geht es dann wirklich darum, dass wir in erster Linie vor Gott leben. Ja. Der Tolkien hat aber ein kleines Büchlein geschrieben, eine kleine Kurzgeschichte geschrieben. Blatt von Tüftler heißt das auf Deutsch. Wird viel zitiert. Ich glaube, er zitiert das in dem Buch auch. Und da geht es um einen Künstler, der Blätter malen kann. Also seine eigentliche Fähigkeit ist Blätter zu malen. Und er konzentriert sich so sehr auf das einzelne Blatt vom Baum, dass er eigentlich das große Ganze aus dem Blick verliert. Und er wird nie fertig. Mhm. Und irgendwann muss er aber eine Reise antreten. Und er muss die Reise dann antreten und sein Baum ist nicht fertig, wie auch immer, eine größere Geschichte. Mhm. Und dann kommt er jedenfalls an und dann findet er seinen Baum in Vollkommenheit, so wie er ihn sich vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die wir haben dürfen, wenn wir an die neue Erde und den neuen Himmel denken. Wir werden eines Tages all das, was wir hier in unperfekter Art und Weise tun, in Vollkommenheit sehen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir im Himmel tatenlos auf Wolken sitzend alle Musiker sind, weil wir Harfe spielen, sondern wir werden alle, glaube ich, ziemlich aktiv sein, Gott zu dienen, Gott groß zu machen. Und wenn wir darüber dann lesen, dass jeder unter seinem Weinberg, unter seinem Weinstock sitzt, denke ich, ach, das ist nice. Hatte ich schon mal eine kurze Zeit und das war nicht schlecht. Aber das impliziert auch, dass da irgendwie noch gegärtnert wird. Und dass die neue Erde gar nicht so weltfremd ist, wie wir das manchmal in unseren Vorstellungen haben. Und das motiviert, glaube ich. Selbst im Kleinen, da wo es keiner sieht, kann ich meiner Berufung, kann ich meine Gaben einsetzen zur Ehre Gottes, wohlwissend, dass er es sieht. Genau, da möchte ich wirklich Mut machen, dann durchzuhalten.
Diese größere Perspektive zu haben.
Ne? Genau.
Also einmal, wenn ich richtig verstanden habe, einmal die Perspektive, so wie du auch Berufung definiert hast, dass du sagst, da gibt es eine Not und ich habe die Freude und die Begabung, hier etwas zu bewirken, was diese Not lindert oder dem entgegenkommt. Mhm. Aber darüber hinaus auch den Blick zu haben in die Zukunft.
Genau, also wirklich Ewigkeitsperspektive. Ne? Ja, und das schön. Nicht nur als Vollzeitler, sondern eben mit dem, was ich
Und das hilft glaube ich, auch, wenn mir Kritik widerfährt, berechtigt oder nicht, oder auch im positiven Sinne, wenn ich gelobt werde, ne, diese Erdung zu haben, beziehungsweise diese himmlische Einordnung zu haben, den Fokus darauf zu haben, ne?
Ja.
Dass man nicht selber auch sich in den Vordergrund stellt, egal ob es gut läuft oder nicht, sondern dabei die himmlische Perspektive zu haben.
Genau.
Ewigkeitsperspektive, ja. Ja. Welche Kreativschaffenden haben dich inspiriert? Auch in deiner Alltagsmission?
Ach, da gibt es schon einige. Also ich, wenn man so Bücher wie den Jordan Rayner hier, Werde kreativ, liest, da kriegt man echt viele Menschen vorgestellt. Und es gibt tolle Stories. Eine Story hier drin ist zum Beispiel von Chick-fil-A. Das ist in Deutschland nicht so bekannt. Chick-fil-A ist eine Fast-Food-Kette in den USA, die von Christen betrieben wird und die wirklich auf Qualität aus sind, nach amerikanischen Maßstäben. Und er erzählt dann zum Beispiel von einem Filialleiter, der eine Person anstellt, wo sich herausstellt, dass sie irgendwie gerade von der Straße kommt, irgendwie so. Und er sieht sie dann aber als seine Verantwortung und lässt sie arbeiten. Und auch wenn sie ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, und dann kommt sie tatsächlich irgendwann mal zum Glauben und wird selbst Filialleiterin. Also ich meine, das ist so dieses typische amerikanische, vielleicht diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber ich finde das einfach wunderschön, wie Gott einen normalen Arbeitsplatz gebrauchen kann, um Menschenleben zu verändern. Eine andere Person, die mich total fasziniert, Hauge heißt der. Das war ein Farmer in Norwegen, meine ich. Jetzt muss ich gerade überlegen. Norwegen, glaube ich. Einfacher Farmer, hatte das Privileg, irgendwie bei seinem Pastor Zugang zur Bibliothek zu haben. Er hat eine persönliche Erweckung erlebt und fing dann irgendwann mal an, rumzuziehen durch ganz Norwegen, bis nach Dänemark, meine ich, ist er gewandert sozusagen, hat überall kleine Unternehmen gegründet, in der Regel landwirtschaftliche Unternehmen, um der Not zu helfen, den Menschen Essen und Nahrung zu geben, und hat ihnen das Evangelium verkündet bei der Zeit und hat damit ein ganzes Land geprägt. Hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass der König dann gesagt hat, nee, das ist too much, haben sie ihn eingebuchtet. Und dann kam Napoleon und damit eine Haseltskrise, und dann erinnerten sie sich plötzlich an den Mann im Gefängnis. Erinnert uns irgendwie eine biblische Geschichte. Haben den Hauge dann wieder rausgeholt, und der hat dann tatsächlich mit seinen Fähigkeiten dieses Land vor einer Hungerkrise bewahrt.
Cool.
Und das sind so Stories, wo ich sehe, denke, das sind Otto Normalos. Der hat seinen Job, seinen Beruf wirklich als Berufung erkannt und hat so viel Gutes getan für ein ganzes Land. Und sowas wünsche ich mir. Gerade in unserer Zeit, wo die Kirchen so viel an Vertrauen eingebüßt haben. Die Menschen rennen alle weg. Wenn wir das Evangelium an den Menschen bringen wollen, dann muss das doch im Alltag passieren. Und da dann Menschen zu haben, die wirklich brennend im Geist sind, die wirklich Christus kennen, die Gott erkannt haben, die überwältigt sind vom Evangelium. Das muss sich dann im Alltag niederschlagen. Und wenn Christen ihre Jobs und alle, ja, die ganzen Kontakte, die sie so haben in der Welt, so bewusst wahrnehmen und leben würden, glaube ich, könnten wir ganz anders, mit ganz anderen Zeiten wieder rechnen und hoffen. Ich bete einfach, dass Gott Erweckung schenkt von unten. Dass im Alltag das Evangelium gelebt wird und dann aufblüht, bis es die ganze Kultur von innen heraus prägt. Das wäre mal wieder schön.
Ja. Thomas, vielleicht hört uns jemand zu, der denkt so, boah, also ich bin überhaupt nicht kreativ, künstlerisch oder sonst irgendwas. Ich habe einfach hier den 9-to-5-Job im Büro und ich mache meine Arbeit. Was hat das mit mir zu tun?
Ja.
jetzt, was die da jetzt da reden die ganze Zeit über Kreativität und Kunst und
ich glaube,
Schöpfungsauftrag. Was würdest du sagen?
Ich glaube, Kreativität ist subtiler, als man denkt und schlägt sich überall nieder. Selbst wenn ich Excel-Tabellen gestalte, wie ich sie sortiere, dass ich aus Chaos Ordnung schaffe, all das ist schon Kreativität und das Ebenbild Gottes, der aus Chaos die Welt geschaffen hat. So von daher glaube ich, Kreativität schlägt sich wirklich im Alltag nieder. Mhm. Wie ich das Butterbrot für meine Kinder fertig mache, wie ich das Essen anrichte, wie ich meine Wohnung einrichte. Keine Ahnung, das sind so ganz, ganz banale Sachen. Und überall, wenn wir erstmal einen Blick dafür haben, merken wir, dass da irgendwie Kreativität im Raum ist. Ich meine, irgendjemand hat die Dinge hier designt und gebaut. Und so von daher, glaube ich, kann jeder sich damit identifizieren. Nicht jeder ist ein großer, was weiß ich, Musiker. Müssen wir auch nicht. Mhm. Das ist nicht der Anspruch. Aber ich glaube, jeder sollte sich bewusst sein, dass er Gott repräsentiert.
Ja.
Da, wo er ist, mit seinen Aufgaben. Und dann ist es plötzlich ein Thema, das für alle relevant ist.
Und das, wir haben jetzt öfters darüber gesprochen, dass man irgendetwas schafft, Produkte oder sowas, ne? Aber im Grunde genommen ist es im Bereich dem Dienstleistungssektor ja auch Kreativität gefragt, ne?
Ja.
Also wie ich meinen Dienst dort tue und kann man auch sehr viel Kreativität einbringen, Umgang mit Menschen.
Definitiv.
Wie man Menschen begegnet und so weiter, ne?
Ja, genau. Ich meine, das alles ist eine Kunst. Also ich meine, zu kommunizieren ist doch eine
Riesenkunst. Ja, ich finde es gut, das auch irgendwie vor Augen zu haben, weil wenn wir Kunst hören, Christ und Kunst oder so, dann denken wir mal gleich an Gemälde oder an Musik oder so irgendwie so diese Künstlerseele oder so.
Ich finde, der Pastor muss sich bewusst sein, wenn er eine Predigt hält, dann kommuniziert er hoffentlich das Evangelium, aber er tut das auf eine Art und Weise, wo er sich hingesetzt hat oder auch nicht. Aber er formuliert bewusst. Und sein Ziel ist doch, das Evangelium schön zu verpacken. So von daher, das ist doch Kunst. Und dann ist es plötzlich wirklich überall. Mhm. Also der Pastor wird sich vielleicht nicht als Künstler sehen. Und trotzdem ist jede Predigt ist doch ein Feuerwerk. Mhm. Und genau, so von daher, ja. Das ist halt wirklich im Alltag, im Profansten, im Normalsten, Excel-Tabellen, was auch immer.
Mhm. Vielleicht nochmal zu euch, die ihr zuhört. Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt das gerne mal an machbar@teukebach.org. Wo oder wie erlebt ihr das? Wo, denkt mal darüber nach, wo könntest du kreativ werden in dem, was du tust, auch an ganz profaner Arbeit, in deinem Alltag, im Haushalt, als Mutter, als Vater, wie auch immer. Mhm. Wo kannst du etwas von diesem Schöpfungsauftrag, der immer noch besteht, umsetzen, sodass es Gott ehrt? Mhm. Das fänd ich jetzt mal wirklich spannend an euch. Schreibt da gerne mal. Ja, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wow, die Zeit schreitet voran. Ja. Aber es ist echt cool mit dir, Thomas. Ich mag's. Gut, wir können also Kreativität als Hobby ausleben, Alltagsmission integrieren. Aber was ist, wenn jemand noch einen Schritt irgendwie weitergehen will? Wir haben das Thema ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Hm. Entrepreneurship. Ja. Und der seine Kreativität irgendwie zum Beruf machen möchte, der was Neues schaffen möchte, innovativer Unternehmer sein will, am Reich Gottes mitbauen möchte. Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wie finden wir heraus, ob dieser Schritt auch für uns irgendwie dran ist?
Well, da eine Antwort zu geben, ist natürlich gar nicht so einfach. Ich glaube, es ist der Günther Faltin, das ist ein Professor für Entrepreneurship, der hat tolle Bücher geschrieben, in denen er wirklich Mut macht zu sagen, hey Leute, wenn ihr eine gute Idee gut ausgearbeitet habt, dann habt ihr auch gute Chancen. Und er macht wirklich Mut, sich hinzusetzen und Gehirnschmalz arbeiten zu lassen, bevor man einfach sagt, okay, ich habe da eine Idee, ich mache mich selbstständig oder so. Weil viele Gründungen es ist einfach Fakt, werden in den ersten Jahren wieder eingestampft. Und ich glaube, man ist schon gut beraten, sich da vorher Gedanken zu machen, sich Rat zu holen. Es gibt tatsächlich sogar Stellen, wo man Gratisförderung und Hilfe kriegt. Ich kenne zum Beispiel die Wirtschaftsförderung Lippe, wo du bei uns in der Gegend wirklich kompetente Beratung bekommen kannst in der Gründung und so weiter, wenn du in einer Krise bist. Und da hat unser Land schon echt tolle Ressourcen. Unternehmer sein in Deutschland ist nicht leicht, definitiv. Wir haben viele Regeln, vieles zu beachten, viele Steuern etc. pp. Aber ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten immer noch. Und mit einer guten Idee, mit einem guten Konzept kann man wirklich was reißen. Mhm. Und ich glaube, da kann man Menschen auf eine Art und Weise erreichen, die man, wie man sie auf mit einer Gemeinde oder mit irgendeiner, selbst mit einer gemeinnützigen Situation nicht, Organisation nicht erreichen würde. Mhm. Und mit dem klassischen Unternehmen vielleicht schon.
Es gibt auch Christen, die einen da beraten. Ich weiß nicht, ob du kennst du die CKS zum Beispiel?
Ja, genau, genau, mit denen sind wir in Kontakt. Ja.
Oder, oder was der Jörg Dechert jetzt neu gegründet hat mit den Sinkubator.
Oh, das sagt mir jetzt noch
sagt nichts. Okay, da kannst du dir mal anschauen.
Ja.
Finde ich auch interessant. Da wird gerade so christlichen Medienschaffenden, glaube ich, fast mehr irgendwie, also helfen, also mit so ein Inkubator halt gegründet, ne?
Ja.
Sinkubator, das ist diese Wortschöpfung.
Ja. Ja,
naja, kannst ja mal, können wir euch auch verlinken in den, in den Shownotes.
Also ich denke, bei dem Thema, auch da wieder, ich gehe ja als Laie ran.
Mhm.
Aber das, was ich halt sehe, zum Beispiel, wie die Gesellschaft aufgebaut war bis vor, 150, 200 Jahren vor der Industrialisierung.
Mhm.
Wir hatten so viele Kleinunternehmen, so viele Familien, wo Arbeit und Familie Hand in Hand ging, wo es nicht diese Zerrissenheit gab zwischen Vater ist auf Arbeit weg, Mutter muss irgendwie den Haushalt schmeißen oder am besten sind beide arbeiten und die Kinder sind in einer Kita oder wo die Familie einfach völlig fragmentiert ist.
Mhm.
Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Leute wieder Mut haben zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig. Das mag heißen, dass ich selbstständig arbeite. Aber wenn ich es hinkriege, das im Rahmen meiner Familie zu machen, wo meine Kinder sehen, was es bedeutet, zu arbeiten, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, wo die Kinder wirklich vor Augen haben, dich in Krisen und in Höchstzeiten.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein Riesengewinn. Und da möchte ich wirklich auch irgendwo mit zu beitragen, dass Menschen wieder mutig werden, zu sagen, okay, ich mache hier was. Oder eine Mama, die zu Hause sitzt vielleicht und sagt, hey, ich könnte doch eigentlich, ich keine Ahnung, ich bin kreativ, ich mache irgendwas. Warum nicht versuchen, das irgendwie an den Mann zu bringen?
Mhm.
Und dann einfach von zu Hause aus ein bisschen was machen.
Mhm.
Es muss immer, die große Herausforderung ist, glaube ich, da die Waagschale zu halten, zwischen Familie, Beruf etc.
Mhm.
Aber ich glaube, wir könnten da noch ganz, ganz viel Entwicklung in der Hinsicht gebrauchen.
Mhm. Muss da diese Produktidee, die Dienstleistung oder was auch immer, muss das irgendwie christlich-evangelistisch sein oder kann das einfach auch so ein Problem lösen?
Nee, ich glaube, das kann ein gesellschaftliches Problem lösen, einfach so.
Mhm.
Natürlich gibt es Gewerke, wo wir Christen, glaube ich, nichts zu suchen drin haben. Aber wie gesagt, wenn die Prämissen stimmen und wir zu Ehre Gottes dem Nächsten dienen wollen und dann uns überlegen, das in einer Dienstleistung zu tun, keine Ahnung, wenn es, SAP oder keine Ahnung, irgendwas ist, dann ist das doch gut, dann ist das legitim, dann können wir Gott damit verherrlichen, indem wir unser Bestes geben.
Wie findet man in dem, du hast gerade eben schon angesprochen, Familie und so weiter, wie findet man da eine gute Balance zwischen Schaffen und Ruhen?
Tja.
Also mit selbst und ständig, da bin ich immer, weil das sagt man so, aber das ist ja auch nur bedingt wahr.
Es ist bedingt wahr. Je nachdem, was für ein Konzept man hat. Ich habe jetzt gehört von einem, der irgendwie nur 2-3 Stunden als CEO arbeitet und den Rest der Zeit kann er sonst wie gestalten, tut das zu Ehre Gottes und steckt viel.
Aber das war nicht immer so. Ich weiß nicht, ob du da Bezug nimmst auf einen Podcast-Gast, den ich kürzlich hatte.
Das kann sein.
Der Holger Meier, genau. Ja, mit dem habe ich vor ein paar Wochen gesprochen.
Kann sein.
Aber das war nicht immer so, ne? Also das, er hat darauf hingearbeitet. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Da eine Balance zu finden und zu sagen, ja, wie kann das arbeiten für mich und für Reich Gottes, ohne dass ich ständig da machen muss, so, ne?
Genau.
Als Unternehmer und Geschäftsführer.
Wir betrachten die Welt halt aus unserer Perspektive, aus unserer Zeit heraus. Und dann haben wir vielleicht das Ideal einer 35-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Ideal ist, das die Bibel so sieht. Wir sehen, dass Jesus durchaus mehr gearbeitet hat. Also von morgens bis abends. Die Frage ist halt, wie? In Italien hatte ich mal ein interessantes Gespräch mit einem, mit einem Typen im Kaufhaus, der dann sagte, ja, wir Italiener, wir machen halt viele Stunden, aber wir leben auch. Also, dass sie halt das Zwischenmenschliche viel mehr wahrnehmen. Und natürlich bringt das dann die Arbeitszeit ein bisschen durcheinander. Aber es fühlt sich viel weniger nach Arbeit an. Und ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein kleiner Querkopf, ich weiß auch nicht. Ich freunde mich mittlerweile gar nicht mehr so sehr mit der 35-Stunden-, 40-Stunden-Woche an. Ich glaube, das ist meine Erfahrung. Ich arbeite viel von zu Hause aus. Und wenn ich mit meinen Kindern frühstücken kann und wir haben das Mittagessen zusammen und wir haben auch zwischendurch immer wieder, dass die Kinder reinkommen können oder sonst irgendwas, dann sieht das aus, als ob ich sehr viel länger arbeite. Aber das ist ein ganz anderes Arbeiten.
Ja, ja.
Und das finde ich dann auch gar nicht mehr so schlimm, wenn die Stunden dann vermeintlich länger sind. Aber es braucht eben die Balance. Gott hat uns nicht von ungefähr 6 Tage Arbeit aufgedrückt und einen Tag Ruhe.
Am 7. Tag ruhen.
So.
Ja.
Und das braucht es eben beides.
Arbeite und lebe. Aber ich fand das gut, diesen Ansatz, du hast gesagt, den Italiener da, dass man das auch wirklich genießt. Und ich glaube, wir sind oft so drin, arbeiten.
Ja.
Und dann fragt man sich am Ende, also auch wenn man auf das Leben zurückschaut, ne, war das dann nur Arbeit, sein Leben? Ne? Also was ist das, was dem Wert gibt? Und ich glaube, wenn man dabei im Blick hat, nicht nur arbeiten um der Arbeit willen, sondern das größere Ziel dahinter, haben wir uns eben schon daran erinnert, ne, dass wir auf die Ewigkeitsperspektive sehen, dass wir auf unseren Arbeitgeber, nämlich Gott, der uns in den Stand berufen hat und so weiter, schauen und dabei die Menschen um uns herum nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Ne?
Genau.
Also jetzt, ich bin auch so jemand, dem macht Arbeit unheimlich Spaß.
Ja.
Ja, ich arbeite so gerne und finde auch nie ein Ende. aber wie kann ich trotzdem dabei nicht meine Familie zum Beispiel, die Menschen, die mir wert sind, aus dem Blickfeld verlieren? Wie kann ich das integrieren, dass da eine richtige Balance zu haben?
Genau. Also zum einen muss ich jetzt noch an dieser Stelle sagen, wir reden jetzt hier von ganz verschiedenen Jobs. Ne? Es gibt Jobs, wo ich an der Maschine stehe und ich muss die Zeit, die ich an der Maschine stehe, muss ich halt getaktet arbeiten.
Klar.
Da habe ich nicht die Freiheit, wie ich sie jetzt habe.
Ja.
Da rede ich irgendwie aus einer privilegierten Stellung heraus. Genau, so von daher, das glaube ich, darf man differenzieren und kann nicht jeder alles machen. Dann, wie kriege ich das hin? Also ich glaube, es gibt Phasen, vielleicht das vorweg, wo man wirklich auch mal durchackern darf.
Ja.
Wir haben jetzt noch ein anderes Buch rausgebracht, What's Best Next heißt es, von Perman, der schreibt dann auch darin, es gibt durchaus Phasen, wo man wirklich Tag und Nacht quasi durchackert. Nur darf das niemals der Dauerzustand werden. Und da muss jeder, ich glaube, das ist individuell, da muss jede Familie gucken, was ist zumutbar und was nicht. Da ist jede Frau anders, da ist jeder Mann anders. Da sind die Bedürfnisse der Kinder unterschiedlich. Von daher glaube ich nicht, dass man einfach sagen kann, pack, mach das so, peng. Und dann ist auch eine 35-Stunden-Woche für manche Familien eine echte Herausforderung. Mhm. Weil die Kinder eigentlich sehr viel mehr Zeit brauchen, weil sie vielleicht gehandicapt sind, mhm. was auch immer. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir die Freiheit haben zu sagen, okay, was, mhm. was brauchen wir als Familie? Das vor dem Herrn zu bewegen. Mhm. Weil wir haben eben verschiedene Rollen, verschiedene Verantwortungen. Auch von der Schöpfungsordnung her. Wir haben uns für Permission haben wir uns eigentlich drei Themen jetzt auf die Fahne geschrieben. Das eine ist halt Anbetung, also der Glaube, Beziehung zu Gott. Mhm. Dann ist Gemeinschaft. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen worden, in Gemeinschaft geschaffen worden. Und wir sollten in Familie und Gesellschaft, in Gemeinde, sollten wir Gemeinschaft leben. Deswegen auch Communities schaffen und sowas alles, das ist wichtig. Und dann eben der praktische Teil, zu bebauen, zu bewahren, Kultur zu schaffen. Und wir brauchen alles. Und wir müssen immer zusehen, dass wir diese drei Teile wie so ein Dreifuß halt immer schön positioniert halten, um dann wirklich die maximale Stabilität im Leben irgendwie auch zu kriegen. Ne? Mhm. Und ich finde es irgendwie, Humor Gottes vielleicht, dass wir mit Famata angefangen haben, einen Ort, um zur Ruhe zu kommen. Also unser Motto hieß Ruht ein wenig von Markus, wo Jesus seine Jünger zur Seite nimmt und sagt so, Leute, lass uns mal ein bisschen ruhen. Faszinierenderweise, als sie dort an ihrem Ruheplatz ankommen, wartet schon wieder Arbeit auf sie. deswegen ruht nur ein wenig. Aber genau, wir brauchen das. Mhm. Wir brauchen das zur Ruhe kommen vor Gott, körperlich. Und da ganz bewusst den Sabbat zu heiligen, den Sonntag zu heiligen und zu sagen, und jetzt an dem Tag versuchen wir nicht, schon die nächste Woche zu planen. Wir versuchen nicht irgendwie am Sonntag dann schon gedanklich irgendwie gucken, was muss ich am Montag alles tun. Sondern das macht John Rayner meines Erachtens auch sehr gut. In seinen anderen Büchern, glaube ich, macht er deutlich, dass er sagt, sieh zu, dass du zum Abschluss deiner Arbeitswoche dich schon auf die nächste Woche vorbereitet hast, sodass du den Ruhetag wirklich ruhen kannst. Du kannst an dem Ruhetag zurückschauen. Du kannst Gott Danke sagen und feiern, was du erlebt hast oder überlebt hast. aber lass das Planen und das Sorgen für morgen sein. An dem Tag lebe vor Gott, freu dich deines Lebens, genieß das miteinander und dann lass den Montag wieder kommen. Und ich denke, das ist weise, da wirklich diesen Wechsel hinzukriegen. Es ist nicht immer leicht und manche Jobs lassen das schwerer zu als andere. Mhm. Und dennoch sollten wir uns das viel mehr wieder auf die Fahne schreiben, bewusst zu sagen und jetzt ruhe ich, weil ich damit dann ja auch sage, Herr, ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Mhm. Und ich lasse jetzt alles fahren, weil ich weiß, Herr, du kümmerst dich. Und dieses Glaubensbekenntnis, das sollten wir durchaus offensichtlicher oder bewusster irgendwie feiern. Mhm.
Thomas, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort.
Ja.
Thomas, ich habe noch drei Fragen. Welches Buch kannst du uns empfehlen? Unseren
Zuhörern? Es gibt viele Bücher, die ich empfehlen kann.
Also einfach mal auf die Permission-Webseite gehen.
Auf die Permission-Webseite gehen. Was ich absolut empfehlen kann für alle Familien. Ich meine, das hier ist die Erwachsenenversion für alle Leute, die irgendwie kreativ tätig sein wollen, Entrepreneurship feiern, unternehmerisch sein wollen.
Muss ich unbedingt lesen.
Musst du lesen.
Ist das für mich das Exemplar?
Ja, das darfst du behalten.
Danke.
Dann haben wir eine Kinderversion davon. Das heißt, der kreative Schöpfer von dir. Da hat er die Quintessenz dieses Buches in Reimform auf wenigen Seiten zusammengefasst. Cool. Ein wunderschönes Buch. Ich feiere das total. Das Buch hat echt schon gerade bei so, ich nenne sie mal Kreativmamis, wirklich Reichweite bekommen. Da gab es ein paar Influencerinnen, die das entdeckt haben. Und es ist so ein tolles Buch, was den Kindern zeigt, du baust jetzt Sandburgen, eines Tages vielleicht Städte. Und wenn du was Neues schaffst, dann zeigst du den anderen den kreativen Schöpfer in dir. Und dann freut sich die Welt und der Schöpfer an dir. Also richtig, total tolles Buch. Das empfehle ich definitiv.
Was ist deine eigene größte Herausforderung beim Thema Kreativität als Berufung, Kreativität in deiner Alltagsmission?
Ja, ich habe ja, meine ich, vorhin gesagt, ich bin Tausendsasser. Und meine große Herausforderung ist, damit klarzukommen, dass ich nicht alles perfekt kann. Und ich bin ganz bewusst auch in die Permission-Arbeit gestartet, mit dem Wissen, ich werde Hilfe brauchen. Ich kann jetzt hier was anschieben, aber ich kann das nicht alleine. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Mhm. Wir sind als Gemeindeglieder eines Leibes. Mhm. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Talente. Und es braucht's, wenn irgendwas funktionieren soll. Und genauso von daher, meine Herausforderung ist immer wieder, damit klarzukommen. Da kommt der kleine Perfektionist vielleicht durch, um zu sagen, okay, Herr, ich will zufrieden sein mit dem, was ich kann und das will ich, da möchte ich das Beste geben. Und mich dann nicht zu verzetteln, nicht zu verrennen.
Fokus.
Fokus zu haben. Definitiv.
Dritte und letzte Frage. Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich diese Woche umsetzen können? Zum Thema passend.
Den sie gleich umsetzen können. Boah, ich lieb's ja, mich hier und da mal hinzusetzen und dann alle Ideen, die mir so im Kopf rumschwirren, aufzuschreiben. Wir haben von unseren Kindern in Italien, haben wir so DIN A4 Hefte. Die sind ein bisschen dicker in Italien als unsere deutschen Schulhefte. Und das finde ich cool. Und die schreibe ich dann regelmäßig voll, Seiten voll, wo ich einfach Ideen runterschreibe, Dinge, die ich sehe. Und das Ganze vor Gott tue mit der Frage, Herr, möchtest du irgendwas davon gebrauchen? Und in dem Heft, da sind viele Ideen, die nie irgendwas werden. Mhm. Aber die eine oder andere Idee hat sich dann nach ein paar Jahren vielleicht hier und da dann plötzlich realisiert.
Cool.
Und ich finde, das ist eine tolle Sache irgendwie. Also ich feiere das.
Kreativliste.
Eine Kreativliste zu machen. Und das ist dann vielleicht auch gleich eine Gebetsliste, um dann zu fragen, Herr, was möchtest du?
Dann eine Weile liegen lassen und dann nochmal angucken.
Genau. Hier sind meine Gaben. Mhm. Hier sind meine 5 Brote, 2 Fische.
Was willst du? Sehr gut. Mhm. Vielen Dank, Thomas. Danke auch an euch fürs Zuhören und Zuschauen und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
Ciao.